Hier ist der erste deutsche Podcast. Hier ist der erste deutsche Podcast mit der Fiete Gastro Show. Heute im Studio. Als ob.
So, Tim. Oh,
ja, ich bin da.
Sendung 1 nach Sendung 1 und 2 sozusagen.
Also Sendung 3 für die Mathematiker unter uns.
Ich sehe, du hast es tatsächlich verstanden. Hm. Wir wollen keine komischen Folgenspielereien haben. Heute ist die dritte Folge.
Ja.
Das bedeutet im Klartext aber auch oder im Umkehrschluss eher gesagt, die ersten beiden Folgen deines Podcastes sind erfolgreich angelaufen.
Ich muss gestehen, ich war unfassbar aufgeregt. Du hattest mir eine SMS geschickt, dass die ab Donnerstag früh ohne Uhrzeitangabe ausgestrahlt werden. Ich glaube, ja. Um 9:30 habe ich dich das erste Mal angerufen, 10:30 das zweite Mal.
Du hast oft angerufen.
Viertel vor 11 das dritte Mal. Dann um 12 habe ich dich ganz kurz was essen lassen, habe ich wieder angerufen, wie es denn läuft, wie das Feedback so ist.
Der letzte Anruf um 0:14 am Freitag.
Ja, aber früh. Du wolltest zurückrufen. Und das hast du nicht getan.
Ich habe gearbeitet.
Wir hatten um 11:45 getelefoniert. Und dann sagtest du, du rufst zurück, das hast du nicht gemacht. Dann habe ich um 11:45 angerufen. Das mache ich übrigens auch an meinem Geburtstag. Ich rufe die Menschen an, um zu sagen, ihr könnt mir zum Geburtstag gratulieren. Legt dann wieder auf, damit sich keiner irgendwie rausreden kann, dass er das nicht wusste oder das verpasst hat. Und ich bin dann auch nicht beleidigt. Ich sorge dafür, dass mir gratuliert wird. Und ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich bin mit der Resonanz im Groben und Ganzen ganz zufrieden. Zufrieden ist eigentlich ein Zustand, den ich nicht gerne mag. Aber dafür, dass ich so unsicher war und auch so noch gar nicht das Ganze verstanden habe, was vielleicht der Hörer hören möchte, was wirklich bewegt, interessiert. Und wir haben, du hast netterweise auch die eine oder andere positive als auch negative Kritik aus dem legendären Netz mal rausgeholt.
Hat das legendäre Netz.
Das legendäre Netz, das sagen umwoben, ne? Und das ist grundsätzlich sehr positiv. Ich würde mal sagen, unterm Strich soll ich ein bisschen weniger labern, ein bisschen mehr die Gäste zu
Ja,
Wort
was ist los
lassen.
Mit den Leuten? Wie kommen die darauf, dass du laberst? Das ist eine Frechheit. So wollen wir das nicht. Das geht gar nicht. Tim Melzer labert nicht.
Vielleicht mal die anderen ein wenig zu Wort kommen lassen und auch den Satz beenden lassen. Das liegt aber daran, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und während ich rede, sich neue Gedankenstränge auftun, die es dann in meinen Augen in der Sekunde auch wert sind, hörbar gemacht zu werden. Aber heute habe ich mir fest vorgenommen, den Redeanteil auf vielleicht 30-70. Also 30% ich, 70% der Gast, der heute kommt,
wenn
von dem ich immer noch nicht weiß, wenn jemand kommt, von dem ich wieder nicht weiß, wer es ist. Und dir würde ich auch ein bisschen Raum lassen.
Oh, das ist aber nett von dir. Vielen Dank.
Das hat mich am meisten überrascht, dass Menschen schon auch sich für dich interessiert haben. Und das ist überraschend.
Mit Geld funktioniert alles.
Nee, aber das ist wirklich überraschend. Aber es gab sehr schönes Feedback. Es gab natürlich auch Negatives, aber im Wesentlichen kann man, glaube ich, zusammenfassen zu sagen, weniger Laberei auf Melzers Seite, mehr Gastro-Informationen, also die Gastro-Thematik auch nicht aus den Augen verlieren, auch wenn nette Menschen mit im Raum sind, so wie der Jorge González, jetzt in Folge 2 natürlich. Ja. Überraschenderweise sind die Menschen an den Lautsprechern sehr leidensfähig, also es gab sogar positive Bemerkungen über seine Deutsch, was ich ja bis heute immer noch arg in Frage stelle. Aber grundsätzlich, da denke ich mal so, für 1 und 2 war das schon ganz anständig.
Definitiv. Warst du schon mal mit irgendetwas in der Kategorie Kultur und Gesellschaft auf Platz 1?
Ich glaube, ich war noch nie in der Kategorie Kultur unterwegs.
Jetzt bist du
also noch nicht mehr Subkultur. Selbst für Subkultur war ich zu sub.
Der Podcast war auf alle Fälle auf Platz 1, was das angeht.
Das ist toll.
Das ist schon mal schön.
Freue mich wirklich drüber.
Und bei dem ganzen Feedback, also das passiert ja auf den sozialen Medien. Das ist ja deine Achillesferse, möchte ich mal sagen. Genau. Ich glaube, können wir ganz kurz erzählen, wie Tim Melzer auf seine Facebook-Seite gelangt? Das ist, ich finde, also es ist zu schön. Bitte, Tim, was machst du, wenn du gucken willst, was auf deiner Facebook-Seite
also,
los ist?
Also, es wird ja immer oft in Interviews gefragt, ob man sich selber googelt. Und dann natürlich der bodenständige, bescheidene, selbstreflektierende Protagonist, der sich gerne in der Öffentlichkeit bewegt, sagt immer gerne, nein, ich google mich doch nicht selber. Das ist doch Blödsinn. Ich google mich selber. Ich mache das manchmal, gerade wenn ich so eine Performance habe, wie jetzt den ersten Podcast, dann interessiert mich schon die Meinung derer. Und natürlich habe ich eine Kommentarfunktion auf meiner Facebook-Seite. Facebook ist so ein relativ neues Kommunikations, wie soll man sagen, Plattform.
Facebook ist out, das weißt du, ne?
Was? Ich habe das gerade erst seit 6 Monaten. Entschuldigung, also das kann gar nicht sein.
Das ist wie meine Mutter, die meinte an Heiligabend zu uns, jetzt hab ich Facebook und all meine Kinder sind nur noch bei Instagram unterwegs. Danke für nix.
Nee, auf jeden Fall, aber ich habe so eine Kommentarfunktion da. Und wenn ich auf meine Facebook-Seite kommen möchte, dann gehe ich auf Google oder irgendeine andere Suchfunktion, aber ich glaube, ich kenne nur Google, tippe meinen Namen ein, dann gibt es diverse Hinweise, also Tim Melzer Restaurant, Tim Melzer Instagram, Tim Melzer Dis, Tim Melzer in der Striptease-Bar fotografiert worden, Tim Melzer, und irgendwann so Platz 5, 6 ist dann Facebook Tim Melzer, da klicke ich dann drauf, dann öffnet sich die Facebook-Seite, dann melde ich mich an und dann kann ich mich selber sozusagen auf meiner eigenen Facebook-Seite recherchieren.
Allein dafür muss man dich sehr lieb haben, Tim. Das ist wirklich, das macht dich sehr menschlich.
Das liegt aber daran, dass mein vermeintlicher technischer Direktor Frank Meyer mir ein, wie heißt denn das Ding auf dem Handy, wenn da so ein Bild drauf ist?
Hä?
Das hier, wie heißt das? So, das hier. Warte.
Okay.
Das kann man nicht im Rad. Das hier, wie heißen denn diese Dinge?
Ach so, das ist eine App.
Hier habe ich Facebook, da, glaub Facebook, da gehe ich rauf. Und dann passiert erstmal gar nichts. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auf meine Seite, da passiert einfach nichts. Post den Beitrag, leere Seite. Nee, brauchst du jetzt auch nicht kommen, Frank Meyer. Das kann man ruhig sagen. Also da ist der dann.
Das ist aber wirklich sehr seltsam.
Ja, wirklich. Oder ich mach's kaputt. Das kann auch sein.
Oder Facebook hat Angst vor dir.
Das kann auch sein. Vielleicht bin ich gesperrt auf meiner eigenen Seite.
Verdammte Scheiße.
Wird man automatisch? Nee, ne? Nein. Ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Feedback war sehr schön. Ich bin sofern erstmal beruhigt, dass es kein kompletter Griff ins Klo war. Und jetzt freue ich mich auf die Dinge, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Eine bunte Gästemischung, hoffe ich, weil das ist dein Job, lieber Sebastian Merget. Dass wir natürlich uns auf unterschiedlichen Ebenen bewegen, sollte auch jedem klar sein. Es ist kein Gastro-Kulinarik-Podcast, der sich ausschließlich um kulinarische Themen in der Fachlichkeit und Sachlichkeit beschäftigt, sondern eben auch das Zwischenmenschliche, das, was Gastronomie für mich oder Kulinarik für mich im Wesentlichen eigentlich auch ausmacht. So.
Aber, und wir werden, das war auch so ein Feedback von den Menschen, immer mal wieder einhaken, wenn es den einen oder anderen Begriff gibt, wie letztes Mal zum Beispiel das Umami. Einfach mal hier und da ein bisschen in Media Res gehen, ja, und dich oder deinen Gast gegenüber das mal erklären lassen, damit die Leute auch was lernen.
Sehr gerne, sehr gerne. Gerade wenn man sich in Begrifflichkeiten, in Fachbegrifflichkeiten verliert, die an den Lautsprechern nicht verstanden werden. Genau. Bitte gerne schreibt uns, stellt uns Fragen, ja, gebt uns Anregungen, wenn es Thematiken gibt, die euch interessieren. Irgendwie, ich bin viel wissend, ich bin auch sehr interessiert. Lass mich auch gerne inspirieren durch Ideen der Zuhörer. Und ich finde zum Beispiel, also das Feedback ist sehr gut, hier wird gerade geschrieben, ihr habt in der ersten Folge über Umami gesprochen. Jeder Mensch hat doch eine unterschiedliche Ausprägung der Geschmacksrezeptoren und jeder empfindet Geschmäcker anders. Wie kann ein Koch dann einen Umami-Geschmack erzeugen, der bei jedem Gast in seinem Restaurant ankommt? Wäre prima, wenn du mir diese Frage beantworten könntest.
Die Jeremy war das.
Eine extrem gute Frage. Ich versuche das Ganze mal nicht zu negativ rüberkommen zu lassen. Am Ende des Tages ist ein Restaurant, das sehr beliebt ist, sehr durchschnittlich in der Geschmacklichkeit. Also er bedient nicht die Spitze. Restaurants, an denen sich die Geister scheiden, ob es schmeckt oder nicht, haben oftmals eine eindeutigere und eine persönlichere Handschrift des Koches, der da die Gerichte bis ans Limit treibt. Und in Deutschland wird ja das Wort Durchschnitt oder Normal oder Mainstream eben oft negativ gesehen. Für mich ist es was sehr Positives. Mhm. Ich versuche wirklich eine Geschmacklichkeit zu erzeugen, die von vielen Menschen gemocht wird. Das bedeutet zeitgleich, dass ich mich nicht immer im absoluten Extrem bewege. Soll heißen, ich reize es nicht bis zum Limit aus. Mhm. Und wir haben alle ein Salzempfinden, alle ein Süßempfinden, alle ein Sauerempfinden, zumindest die meisten von uns. Da reagiert der eine oder andere besonders auf die eine oder andere Ebene. Aber in der Schnittmenge sind wir alle sehr ähnlich.
Siehst du, und das sind Dinge, die da kann ich ja auch noch richtig, ja, richtig viel lernen. Und dafür ist Social Media gut. Da gut. Müssen wir das jetzt nochmal kurz sagen. Leute, schreibt uns. Wir lesen wirklich alles. Mhm. Und ich werde es dann Tim immer wieder mitbringen und vorlesen. Und es sind auch Bewerbungen eingetrudelt.
Ach was, guck, ja, mal an.
Tatsächlich.
Von wem?
Zum Beispiel ein Fernsehkoch, er schimpft sich Fernsehkoch aus Tirol. Er sagt, er hätte auch schon mal mit dir zusammen gekocht. Er heißt Rainer Roland.
Trettl. Trettl hat sich beworben.
Trettl hat geschrieben. Und der Fan ist, muss ich sagen, ich habe ihn zurückgeschrieben. Ja. Dich kriegen wir auch noch. Und da hat er nur eine riesen angespannten Bizeps zurückgeschickt. Das habe ich als Ja gewertet. Und mal schauen, ob wir dich mit ihm überraschen.
Ja, also würde ich mich sehr drüber freuen. Generell über Weggefährten, die ich in der Vergangenheit habe kennenlernen dürfen. Da gehört natürlich Roland auch zu der näheren Fraktion, die schon in den Bereich der Freundschaft reingeraten. Auch wenn wir uns immer sehr auch teilweise sehr hart angehen, gerade weil der sieht mir auch echt so gut aus und der hat diese schöne Sprache, dieses Tirolerische, da ist er so ein bisschen Italiener, dann ist er so graumeliert wie George Clooney, seine Eltern hatten die Dorfdisco, die hatten das Hotel, die hatten das Schwimmbad, verdammt. Die Eislaufbahn.
Die Dorfdisco?
Der war am selben Laden, war der wirklich Türsteher, DJ, Barkeeper und Abgreifer Nummer 1 irgendwie so. Also dem stand nichts im Wege, gar nichts. Außer wirklich sein schlechter Charakter. Aber mit dem notwendigen Alkoholgehalt konnte er den auch noch kompensieren des Nächtens. Also der hatte wirklich früher freie Auswahl.
Ich habe ihn Österreicher genannt. Ich habe ihn Österreicher genannt. Das ist auch. Fand er nicht witzig.
Er ist Österreicher.
Er hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass er Tiroler ist.
Ja, aber wirklich, also ohne jemanden nahe treten zu wollen. Also die Tiroler, wenn die sagen, dass sie Italiener sind, dann muss ich jedes Mal schmunzeln. So, Italiener in Lederhosen, ernsthaft, ich bitte dich, was soll das?
Apropos Schmunzeln, gut. Bo kommt auch sehr gut an, unser Einsprechmaestro für alle Fälle und das ist jetzt eigentlich das Zeichen, um einfach mal zu sagen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt, ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt.
Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Tim, schön, dass du da bist.
Ja.
Das ist die dritte Folge.
Die dritte Folge, ich bin gespannt. Sag doch mal, wer bist du eigentlich?
Mein Name ist Sebastian.
Ja, ja. Weiter.
Merget.
Und was machst du hier eigentlich?
Ich bin sowas wie deine kreative Direktion. Und ich muss sagen, es macht richtig, richtig viel Spaß.
Ja.
Du als hochkritischer Mensch hast ja nicht an alles geglaubt, was wir so besprochen haben, ob das auch genauso passiert. Ich auch nicht. Und jetzt sitzen wir zur dritten Folge hier.
Ja, die Kritik war ja an den ersten beiden Podcasts, dass ich sehr viel gelabert habe. Das lag daran, glaube ich, auch, ich hatte erwähnt, dass ich mich über Musik immer gerne in Stimmung bringe.
Ja.
Früher war es gerne, ich muss ja eine Energie transportieren, dieses Hibbelige, dieses wirklich Energetische beim Kochen, um da auch eine gewisse Frische hineinzubringen, habe ich mich halt sehr gerne über relativ harte Musik in Stimmung gebracht.
Mhm.
Das war bei Podcast Nummer 1, war es Motorhead Sympathy for the Devil in Dauerschleife. Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich etwas Beruhigenderes hören und bin jetzt gerade eingestiegen mit dem Beatles-Song While My Guitar Gently Weeps. Und das ist so eine schön getragen, leicht hippieske Nummer. Man hat ja so leicht das Bedürfnis, so ein Batikhemd anzuziehen und kurz einen durchzuziehen. Irgendwie, wir haben strahlenden Sonnenschein draußen. Es ist ein wunderschöner Tag. Stimmt. So liebe ich Wetter, weil jetzt darf es auch nicht wärmer werden. Es ist perfektes Wetter. Es ist, hat eine gewisse Frische. Man kann noch lange Pullover antragen. Dadurch kann ich meine körperlichen Defizite auch ein wenig kaschieren. Das wird nachher bei der T-Shirt- und Kurzhosennummer doch etwas enger. Und ich bin etwas entspannter heute.
Trägst du überhaupt kurze Hosen?
Nein.
Ich habe dich einmal in der Kitchen-Folge gesehen. Das muss in Italien oder so gewesen sein. Da hast du eine kurze Hose angehabt. Aber ansonsten hast du echt auch bei Hitze keine kurze Hose.
Ich trage, also ich bin ein Mann. Und ich finde, ein Mann trägt in der Öffentlichkeit keine kurzen Hosen. Wenn du, ich sag mal, eher der homosexuellen Leidenschaften frönst, da ist eine gewisse Stilistik, das kann man gut machen. Das ist vollkommener Blödsinn, was ich gerade sage. Aber wenn du eine gewissen Stilistik, also wenn du Stil hast, dann darf man gerne auch kurze Hosen tragen.
Mhm.
Wenn du aber das so machst wie ich, der immer noch aussieht wie ein 12-jähriger Junge mit Holzgewehr, also sprich so eine Army-Cargo-Hose und so eine gewisse Naturverbundenheit, dann finde ich das albern. Das sieht einfach nicht cool aus. So eine schöne, eng, gut, aber kann ich nicht mehr tragen. Eng und straff geschnittene Hose, das sieht bei mir albern aus. Ich hab echt Wurstalarm als Beine. Ich glaube ja auch, ich werde mich nochmal ausmessen lassen. Ich habe neulich nachgedacht, ich saß im Flugzeug und ich bin nicht groß. Also ich bin immer noch größer als Zenzler, was jetzt auch nicht weiter schwer ist, weil ich glaube, der ist 1,71 oder so. Ich bin ungefähr 1,81 und ich bin ungefähr 1,81. Aber wenn ich im Flugzeug sitze, gucke ich über alle Sitze drüber. Ich glaube,
weil du ganz vorne sitzt.
Nein, ich glaube, mein Oberkörper ist länger als mein Unterkörper.
Warte, ich muss mir das kurz bildlich vorstellen.
Weil ich sehe immer nur so viel
Hinterkopf. Ach so, bei mir ist umgekehrt.
Ich sehe immer nur so viel Hinterkopf von den anderen, aber meine Nase ragt über die Dinger. Und ich bin ja wirklich nicht groß. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ich bin ein Sitzriese. Ich glaube, mein Oberkörper obenrum. Und vielleicht sehe ich deshalb in kurzen Hosen noch dämlicher aus.
Was bin ich denn, damit die Frauen an den Hörgeräten vielleicht auch denken, wer ist er denn? Na komm.
Boah, ich sag mal so, also deine Mutter hätte dir schon mal Multisandrostol zufüttern können, ne? Also so ein bisschen, du bist jetzt körperlich nicht sonderlich präsent. So, du kannst froh sein, dass derzeitig so eine Bartmode tätig ist, weil sonst würdest du immer, wie alt bist du jetzt?
39.
Du bist 39. Nimm mal den Bart ab irgendwie, so, dann würdest du immer noch aussehen wie so ein 16-jähriger Typ in der Schule, der freiwillig immer den Projektor aufgebaut hat.
Siehst du,
weil er sonst Kloppe gekriegt hat.
Und ich wurde gestern in Köln Nerd-Hipster genannt.
Genau. Insgesamt bist du auf eine seltsame Art und Weise eine attraktive Erscheinung. Also das ist jetzt nicht, ja also wirklich, wenn angenommen ich wäre jetzt ein Hooligan, dann würde ich dich jetzt nicht mit auf die Reise nehmen. Außer als Opfer. Oder als wie heißen das hier so, wie heißen denn die Kuscheltiere, die man denn ins Tor legt?
Maskottchen,
danke. Ja.
So, du bist ein Arsch, dann hätten wir das auch abgeklärt.
Ein bisschen bist du schon Klischee.
Du bist Klischee, Alter.
Ich bin überhaupt nicht Klischee. Das Einzige, was Klischee ist, dass ich glaube ich, und jetzt habe ich gerade gelesen, ich habe eine Frisur, die nennt sich, ich bin so schlimm.
Die nennt sich schon mal gar nicht Frisur, so fängt das an.
Doch. Ich war gerade wieder beim Friseur. Nicht Fickerhaare, aber das muss ich wirklich googeln. Sensationeller Ausdruck. Alle Männer sehen gleich aus, haben gerade den Seitenscheitel, haben den einrasiert, ja. So wie ich auch.
Ja.
Als solche und so ein bisschen slick. Das sind so der Typus Mann, der sich beim Ficken gerne selber anguckt. Welche Performance er macht.
Ja, weißt auf du? Der Gardinenstange.
So, auf der Gardinenstange, der dann seinen Bizeps, Trizeps anguckt, ob der dann, wenn er sich in der Nummer.
Oder so einen Spiegel über dem Bett hat.
Ja, aber die Muskelanspannung sieht geil aus, wenn du oben auffliegst. Und kann man ein bisschen hier auch mit Oberarmmuskeln spielen und so. Es gibt so einen Typus, weißt du selber. Ja. Jemand, der sich selber fickt.
Ja.
So, ist ja so, gibt's auch so Typen. Und so und anhand dieses Typus Mannes wird auch die Frisur genannt. Ich komme nicht drauf. Mir fällt später
ein. Okay, ich wollte eigentlich nur, dass du ein bisschen Werbung für mich machst. Das hat gut geklappt.
Haben wir denn heute einen Gast?
Ja, wir haben einen Gast und ja. Eventuell ist es auch eine Gästin. Mhm. Sagt man das eigentlich?
Ich weiß es nicht.
Und die hat früher mit ihren Brüdern, zwei Brüdern, das Zimmer geteilt.
Das ist ein Schicksal, das viele haben.
Mhm. Sie war mit 12 Jahren zuständig für die Süßigkeiten und steigerte ihre Beliebtheit in der Schule, indem sie Tüten mit Naschereien verschenkte, weil der Vater hatte einen Kiosk.
Geil, da haben wir eine Parallele. Genau dasselbe habe ich auch gemacht. Meine Eltern hatten aber keinen Kiosk. Dafür hatte meine Mutter immer 5 Mark im Portemonnaie, die ich entwendet habe, um mir dann sozusagen Nähe und Freunde zu erarbeiten.
Aber geklaut die Kohle?
Natürlich.
Nie zurückgegeben?
Ja doch, jetzt im Nachhinein ja. Aber ich sag mal, langfristig geliehen.
Ein zinsfreies Darlehen, was du dir selber gegeben hast.
Ja, auch nicht im gegenseitigen Einverständnis.
Ja, also natürlich nicht. unser Gast arbeitet vorzugsweise gerne so zur Primetime. 20 Uhr.
Also prominent.
Ja.
20 Uhr.
Ja.
Ja, gibt viele.
Ja, was könnte das denn sein? Was ist denn um 20 Uhr? Du kannst dich ja auch mal ein bisschen da ran.
Das, DSDS, Kitchen Impossible, Tatort, also alles.
Ja, nein. Ist aber auch egal. Sie hat sich nach dem Abitur dazu entschieden, erstmal eine Karriere als Werbetexterin zu machen.
Aber sie hat Abitur.
Sie hat Abitur. Sonst würde man sie, glaube ich, auch nicht ernst nehmen für den Job, den sie von 20 Uhr bis 20.15 Uhr macht.
Ah!
Ja.
Bingo!
Ja,
wir moderieren Bingo!
Ja, wir haben den Bingo-Bären vom NDR.
Wie heißt sie? Dagmar Berghoff.
Nee.
Dagmar Berg, Tagesschau.
Ja.
Tagesschau-Sprecherin.
Es wird schon sehr, 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 sehr warm.
Dagmar Berghoff kenne ich. Dann kenne ich, wie heißt die andere Blonde? Aber die, wie heißt die denn? Judith Rakers.
Nein, auch nicht.
Auch nicht. Blond?
Nein.
Nicht blond. Dunkelhaarig dann.
Richtig.
Da kenne ich nur eine.
Vielleicht ist sie das.
Linda Zervakis.
Das hört sich gut an Linda und das sieht noch besser aus. Guck mal, wer da jetzt reinkommt.
Ist sie da? Ach, guck einmal an. Eine Nachricht, nur weil wir auf Kulturplatz 1 ja. waren, haben wir gesagt, vertiefen wir jetzt
natürlich.
Das Ganze.
Natürlich. Hallo. Na, schön. Was für ein Anblick. Also ich kann an der Stelle schnell bestätigen, ich liebe ja Klischees, an der Stelle Nachrichtensprecherin haben Beine. Schöne Beine, richtig. Schlanke Beine.
Warte, ich mache noch mal kurz zur Erkennung, damit auch alle das glauben. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Das ist schön.
Ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Podcast auch euch zu Wort kommen zu lassen.
Ja, mach.
Ich muss jetzt natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir ein Überraschungsgast bin, jetzt erstmal so ein bisschen eindenken, einfühlen. Servakis ist nicht deutsch.
Nicht so.
Du bist Griechin.
Ja.
Richtige Griechin.
Also meine Eltern sind beide Griechen, von daher ist halt doch ein Teil in mir auf jeden Fall griechisch und ich habe beide Pässe. Also früher nur
in Griechenland oder in Deutschland geboren?
In Hamburg.
In Hamburg sogar geboren?
Jo.
Eine Frage, die mich wirklich immer interessiert hat, weil ich habe ja auch schon mal so bei, ich sag mal, Unterhaltungsformaten mitgemacht, wo schlaue Moderatoren schlaue Fragen stellen und auch schlaue Antworten geben, allerdings immer nur vom Kärtchen ablesen. Muss man schlau sein oder muss man eine gewisse Bildung haben, um Nachrichtensprecherin zu sein? Oder reicht geiles Aussehen?
Also ich glaube, geiles Aussehen ist schon nicht schlecht. Ein bisschen was in der Birne haben wäre auch nicht schlecht, um einfach die Zusammenhänge zu erschließen. Und dann geht es, glaube ich, in erster Linie, wenn du eine gute Stimme hast.
Ja.
Das wäre, glaube ich, nicht schlecht.
Die du hast?
Boah, ja,
das ist eine so, unfassbar
das,
schöne
ja,
Stimme.
Ja, das gleicht die Hackfresse ein bisschen aus. Nein, aber so, aber also ich habe ja tatsächlich auch beim Radio angefangen und das dann vorzutragen. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn du eine ganz hohe Stimme hast und wenn du nicht weißt, alle denken immer so, ja, das kann ich auch.
Ja.
Und dann hast du dann so einen Singsang so. Ne? Dieses, in Berlin ist heute Bundeskanzlerin Merkel zu einem Treffen zusammengekommen mit den Außenministern. So, da kriegst du schon so,
geil, finde ich
das. Aber für RTL 2 ist ein anderer Film, oder? Bei RTL 2 ging das wieder,
ja,
oder?
Ja, bei RTL 2 kannst du auch ja sprechen, das macht dann überhaupt nichts.
Ja, aber bereitest du die Nachrichten selber an irgendeiner Stelle vor?
Nee, das ist halt total oldschool, also deswegen ja auch Sprecherin. Ich kriege das vorbereitet von der Redaktion, die sitzt dann tatsächlich von morgens da bis um 20 Uhr. Dann haben die ihren Job getan, dann komme ich quasi zum Einsatz und ich kann mich so ab 7:30 einlesen. Also vorher werde ich halt zurechtgespachtelt und dann... Und um 20 Uhr trage ich das dann vor. Und dann, oder halt, also wir haben ja nicht nur 20 Uhr Schichten, wir machen das auch am Wochenende oder nachts oder so. Und deswegen tatsächlich nur Sprecherin. Ich habe das aber tatsächlich gelernt. Also ich habe das beim Radio gelernt, bei Enjoy. Mhm. Und das war eigentlich eine perfekte Schule, weil du für ein Jugendradio die komplizierten Texte, diese DPA-Texte, die wie sagt man denn, Nachrichtenagenturen, Texte, die sind immer sehr kompliziert, da bedienen sich zum Beispiel dann auch Zeitungen. Das heißt, du hast manchmal für einen Einleitungssatz, sind das irgendwie drei Sätze und Radio und Fernsehen ist ja gleich, du musst dann halt in einem Satz einmal schon mal rüberbringen, so um das geht's gleich. Mhm. Und dann bereitest du das auf und das musst du ja dann für Jugendliche nochmal ein bisschen mehr aufbereiten als für Erwachsene, wo du dann dich einfach mal so, ja, dann... Die wissen schon, was ich meine.
Beschreib mal so einen normalen Arbeitstag, damit ich ernst nehmen kann.
Also, wenn ich 20 Uhr...
Momentan
schon gar nicht ernst.
No. Normal, jetzt klingt das gerade so, ich gehe 7:30 zur Arbeit, dann werde ich halt hübsch gemacht, dann bürstet mir jemand die Haare durch, dann kann ich mich einlesen und dann, also ich kann noch einlesen, was ich später nur vorlesen muss, ich muss noch nicht mehr verstehen, worum es geht, eigentlich muss ich nur geil aussehen.
Ja,
und eine schöne Stimme haben.
Ja, aber du musst ja die Sinnabschnitte, also es nützt nichts, wenn du den Inhalt der Meldung nicht verstehst, das merkt man.
Okay.
So, also ich komme um 18 Uhr in den Sender, fahre den Rechner hoch, sag allen Hallo und so weiter, schau mir an,
ganz
was
kurz,
ich schicke.
Ganz kurz, Linda, den Rechner hochfahren, Tim denkt jetzt, dass er den in den Aufzug stellt
genau,
und nach
und
oben
hoch,
fährt.
Genau, so
du
ist
musst
das
ihm
auch.
Sagen, was damit gemeint ist.
Im NDR ist das aber genauso.
In dem Asbestladen oder was?
Genau. NDR, Asbeste am Norden, Entschuldigung. Ne? Okay. So, dann suche ich mir ein schickes Kostümchen aus, was tatsächlich auf der Stange hängt.
Ich weiß nicht, bin man in Räumen drin gewesen.
Und Lock steht.
Hä?
Lock steht?
Ja,
also,
oder hast du mal gesehen?
Ja, ja, da war es, glaube ich, für die NDR Talkshow bin ich da mit zu Gast gewesen.
Genau, oben dann da, ne?
Und ich bin ein relativ schwer kontrollierbarer Gast. Das heißt, ich interessiere mich sehr für die Nebenräume und bin drin, einfach entziehe mich immer der Gästebetreuung. Und dann durch die Räume. Und dann bin ich in so ein Kostümfundus reingekommen. Und es sah echt ultra hässlich aus. Also,
aber das sind für alle. Das ist auch so zum Verkleiden und so. Unsere Sachen sind unten, da bist du nicht reingekommen.
Da bin ich nicht reingekommen. Und dann haben dann so die Moderatorin und dann würde ich schon sagen, das ist so der Fall, wo man sagt, ach so vom Haken hätte ich es jetzt nicht genommen. Ja. So angezogen mag das gut
hast
aussehen.
Hast du mal probiert?
Nein, das
von
nicht.
Der Schöneberger
aber dazu jede Moderatorin zu ihrem gewissen Stil. Es wird selten, aber manchmal auch durchgetauscht. Und dann finde ich ganz faszinierend bei den Männern, da hängen dann einfach 50 weiße Hemden,
genau.
50 hellblaue Hemden, 50 graue Hemden, 50 graue Sakkos, 50 andere Sakkos. Aber es ist
ja, das wirklich stimmt.
Absolut ident. Da hast du gar keine Abwechslung. Da kannst du auch drei hinhängen, das würde auch reichen. Muss nur schnell reinigen. Also trocknen, bügeln, fertig.
Naja, du siehst ja das, jetzt, was ich jetzt anhabe, das ist dann auch mein Ausgleich dazu.
Du siehst ganz schön schlumpfig aus, muss ich sagen.
Ja.
Also die dafür, dass du sozusagen
sorry.
Auch ein Repräsentativ des NDRs bist, siehst du heute sehr schanzig
ja,
aber
aus. Ja, Podcast, ne? Aber so sehe ich echt leider immer aus. Also
ist gut, sehr angenehm.
Sehr angenehm. Linda ist mit dem Fahrrad gekommen übrigens. Wir haben ja hier bei den Online-Marketing-Blogs das ist ein Fahrservice, den wir unseren Gästen anbieten.
Ja.
Und werden die schön im Audi abgeholt. Mhm. Linda sagte, bei gutem Wetter würde ich mit dem Fahrrad kommen und ich habe heute Morgen noch aus Köln die Wetter-App gecheckt oder gestern war es, glaube ich.
Gestern.
Und habe ihr geschrieben, das Wetter in Hamburg soll ja so lala werden. Mhm. Irgendwie hatte ich das auch so im Kopf und sie muss gedacht haben, was ist er denn für ein Spacken, weil auf der Wetter-App stand irgendwie 21 Grad und pure
ja.
Sonne, ne?
Ja, und so fühlt es sich auch hier an.
Das, total, es ist warm.
Das ist richtig.
Aber es ist wirklich warm.
Hier ist es warm drin.
Ja, ja. Aber es ist ganz...
Nein,
gut,
auf jeden Fall ist es
so,
im Fahrrad
also,
hier.
Ich bin mit dem Rad hier. Ja, so und dann, also auf jeden Fall ziehe ich mich dann um, dann gehe ich in die Maske... Dann muss ich mich verkabeln lassen und quasi Lichtprobe, Tonprobe. Dann ist es so um 7:30. Dann gehe ich in die Redaktion, hole mir meine Papiere und mache mir meine Zeichen tatsächlich, was ich betonen will, wo ich meine Pause mache und. Und dann ist es 7:50, dann wird nochmal abgepudert, dann gehst du rein, dann sagst du nochmal, warte, lass mich nochmal zwei Meldungen einlesen. Und dann kommt entweder Kitchener Reizdarm vorher oder die Bauhaus-Meldung. Das ist so geil. Ja, das ist wirklich
der teuerste Werbespot Deutschlands, oder?
Das ist echt
oder?
Der Hammer. Ich das glaube, ja, das ist der teuerste. Und dann eine ganze Zeit lang war irgendwie Alma Seed. Jetzt ist Bauhaus und jetzt ist, ich habe manchmal so ein Grummeln. Aber jetzt, Kitschimea Reiz. Ich weiß, ich darf keine Werbung machen, aber ich muss jedes Mal so, okay, ey, und gleich geht's richtig ab. Nach Kitschimea Reiz, dann geht's direkt
großes
rüber
Erdbeben.
Nach Syrien.
Aber das hat ja auch was von einem Knall.
Und dann bist du Viertel nach acht?
So, 7:45 bin ich fertig, dann gibt es eine Nachbesprechung und dann habe ich um 21, also es geht dann weiter.
Ja.
Ich bleibe dann da angezogen, so in meiner Montur. Dann habe ich um 21 Uhr die Handynachrichten, 100 Sekunden, die dann laufen und dann Tagesthemen. Das ist dann um 21:45 meistens.
Das ist so die Königsdisziplin, ne?
Tagesthemen ist so machen die, das sind dann keine Sprecher, sondern Moderatoren, die schreiben das auch selber, ne? Also Ingo Zamperoni oder Karim Joska. Mhm. Und wir haben dann ja noch die Sprecher, einen Nachrichtenblock, den wir auch wieder
haben die Tagesthemen, Sprecher oder Moderatoren, wie du sagst, einen besseren Parkplatz als die Tagesschausprecher? Gibt es da so eine Hierarchie?
No.
Nee.
Gab es früher und jetzt, wo wir ja Neubau haben, muss jeder, wenn er zu spät kommt, ganz hinten, bist du irgendwie fast im Hagenbecks Tierpark.
Gibt es so Vorbilder? Wolltest du sein wie?
Nee, also ich fand damals, als es noch drei Programme gab, ich bin aus dem Jahrgang.
Da wolltest du sein wie das dritte Programm.
Das war schon, also so eine Dagmar Berghoff und Willem Wiem und wie sie alle hießen, Joe Brauner, das fand ich schon beeindruckend, aber ich hätte nie gedacht, dass ich da jemals lande. Das war so utopisch, das hätte ich mich auch nie getraut, weil die waren hinter Bundeskanzler, Bundespräsident, kamen die für mich so von der Hierarchie.
Ich sag mal so, du bist jetzt eine Hamburger Göre mit griechischen Wurzeln. Die
aus Harburg.
Aus Harburg auch noch. du bist relativ attraktiv irgendwie, aber auch so
relativ
sieht attraktiv
so gut aus.
Doch.
Also
da könnten Karrieren auch anders verlaufen. So, da wachst du bist ja ein 16-jähriges Mädchen und sagst dann irgendwie, hör auf, die anderen zu begrüßen. Wir reden hier miteinander.
Aber ist doch hier einmal schön.
Philipp hat jetzt ein Personality-Magazin. Seitdem schlägt er hier. Seitdem weiß keiner, ne? Aber hier, Philipp ist der Chef von das Ganze. Der hat jetzt ein eigenes Personality-Magazin. Das heißt Philipp. Ja?
Und, der weiß, wie es geht.
Und das ist eine kunterbunte Mischung. Und was jetzt keiner sieht hier beim Podcast, dass er jetzt einen Assistenten hat, der nonstop vor ihm drei Meter roten Teppich ausrollt, hinter ihm wieder einrollt, vorher wieder ausrollt. Und es schwebt er jetzt hier nur noch durch die elitären Penthouse-Räume dieser Agentur.
Aber das muss man auch können. Und ja? Er macht es
ja, sieht gut, unfassbar, ne? Gut aus. Unfassbar. Ganz ist allerdings auch ein Mensch, der ein bisschen in seinem Klischee verhaftet ist. Er fährt auch gerne Fahrrad. Allerdings gehört er zu den Typen.
Nicht Liegefahrrad. Sag nicht Liegefahrrad.
Nee. Aber das war für mich gab es früher so eine Situation, wenn ich Mädels kennengelernt habe und die hatten Katzen zu Hause, ja, habe ich den Beischlaf verweigert. Das wollte ich nicht haben, das war mir zu gefährlich, zu anstrengend.
Aber wie ist jetzt die Kurve zu Philipp? Oh Gott.
Philipp hat einen Katzenbaum zu Hause.
Philipp fährt ein Rennrad. Okay. So natürlich so ein Designer-Rennrad mit ganz leicht, also wiegt nur 300 Gramm irgendwie. Super, so ein bisschen oldschool gemacht, keine Marke. Weißt du, das, was man heutzutage macht, kostet trotzdem 15.000 Euro. Und das ist so dieser Ersatz, der hipste Ersatz für die Rolex, der Assi-Zuhälter vom Kiez. Sind genau. Das jetzt die Agenturbesitzer, fahren jetzt halt ein Rennrad, was nichts wiegt, aber trotzdem arschteuer ist und hängen das zu Hause an die Wand, an Statussymbol. Und jetzt stell dir mal vor, du lernst Philipp kennen, irgendwie alles klar, irgendwie die Gebärmutter juckt und dann geht ihr nach oben irgendwie. So, dann geht ihr nach oben und dann hängt da ein Rennfahrrad an der Wand. Dann weiß ich, ein Tipp an alle Frauen, Typen, die Fahrräder an die Wand hängen. Natürlich auch nicht in einer 40 Quadratmeter Wohnung, sondern natürlich. Der wohnt auf 340 Quadratmeter, über drei Stockwerke, loftartig.
Ja,
ne?
Na klar.
Mit integriertem Soundsystem und perfektionierten hier Lichtsystem und dem Ganzen. Und der dann praktisch das Rennrad und dann einfach nur an die Wand hängt. Das ist ein Moment, das ist so jemand, der sich beim Ficken selber im Spiegel anguckt. So. Thema hatten wir vorhin.
Okay. La.
Und für all die Girls, also, die dann sagen, wie, nur ein Fahrrad an der Wand? Nee, ich habe auch ein eigenes Magazin.
Ja, genau. Und dann so zufällig, das, weißt du, so, dann lege ich da die Tasche und dann kippt die so zufällig und dann rutscht das so raus und dann, echt, bist du das? Der Philipp?
Ja, lass mal, ist gar nicht so.
Also der Einzige, den ich noch kenne, der genauso schlimm ist, Joko. Aber der fährt kein Fahrrad, das weiß ich aus gesicherter.
Aber um mal auf die Kulinarik zu
Entschuldigung,
kommen.
Entschuldigung, ganz genau.
Ach so, ja.
Wann und was isst denn du in der NDR-Kantine? Kann man dir empfehlen?
Jetzt kommen mich an einen Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich danach gekündigt werde. Ich gehe nicht mehr in der NDR-Kantine essen.
Anmerkung der Redaktion. Die nun folgende Lachorgie entsteht deshalb, weil Philipp Westermeier versucht, unbeobachtet aus seinem Büro an der Sprecherkabine vorbeizukommen. In der Hand ein Single-Speed-Fahrrad von unschätzbar hohem Wert.
Philipp ist mit seinem Fahrrad.
So ein Single-Speed-Fahrrad ist er auch noch, ne? Mann.
Ohne Rücktritt.
Natürlich, schön aufs Maul fallen.
Wir gehen ja viele essen und ich vertrage das nicht.
Was kannst du
nicht?
Aber das finde ich super interessantes Thema.
Ich kriege echt Bauchschmerzen. Vielleicht liegt das daran, dass das schon vorgekocht ist und so lange da warm gehalten wird und dass dann irgendwelche Gase entstehen, um das alles noch vorsichtig
mit Blümchen. Ich sag mal, so nach Blümchen. 3-4 Tagen entstehen auch bei verdorbenen Lebensmitteln Gase. Dann,
aber was ist das? Also es ist doch, das, ich weiß nicht, was das ist.
Was ist denn der Unterschied?
Du isst es und du hast einfach einen total schweren, also bei mir, deswegen, vielleicht ist es ja auch nur mein Magen. Du isst es und du könntest direkt in den Mittagsschlaf verfallen und dann um 2 Stunden später hast du auf einmal wieder ein Loch im Bauch und denkst so, dann boah, ich hab wieder Hunger. So wie
Melzers Senf, der mit dem bitteren Beigeschmack. Tims Meinung zu Themen.
Also, ich fange mal an, weil ich bin also natürlich sehe ich auch an manchen Mensen, manche Kantinen skeptisch. Allerdings sehe ich die Verantwortung insgesamt und doch eher bei dem Konsumenten. Und zwar durch und durch. Wie viele Gäste gehen in die Kantine, in die Mensa?
1.000.
Das
sage ich jetzt mal bei.
Was bezahlst du für einen Hauptgang?
Zwischen 4 und 8 Euro. Also kannst du auswählen. Ne? Es gibt halt Unterschiede.
Okay, 8 Euro ist schon eine Summe, mit der man ganz gut arbeiten kann.
Genau, ist dann sozusagen das Edlere, ne? Wo es dann vielleicht mal Entenbrust oder sowas gibt mit Böhnchen.
Ja gut, aber dann brauchen wir nicht diskutieren. 8 Euro wieder mit Entenbrust ist auch schon wieder etwas schwierig als solches. Ich finde immer so ein bisschen diese Erwartungshaltung der Menschen, die in die Kantine gehen. Du brauchst eine Auswahl. Du brauchst diverse Salate, diverse Vorspeisen, diverse Dinge. Du musst jedem Ernährungskonzept ein wenig entsprechen. Also hier ist Kohlenhydrate frei, Trennkost, ich esse kein Schweinefleisch, ich esse dies nicht, muss jenes nicht. Ich mag dieses Aroma nicht, ich will das Gewürz haben, das Kraut nicht. Meine Frau zum Beispiel isst überhaupt keine Petersilie. Also die wäre ein Albtraum für jede Kantine, weil einfach per se nichts Petersilie da rein darf. Also. Und dann wollen die Leute halt so schnell wie möglich, das liegt allerdings am Arbeitgeber, dass wir keinen entsprechenden Raum für eine Pause haben, das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Und dann muss es aber eben auch noch so günstig sein wie möglich. Und ich denke immer so, wenn man selber losgeht, was gibt man denn wirklich für Lebensmittel aus, für eine Mahlzeit, die ich mir selber zu Hause koche? Jetzt musst du dir einfach mal die Arbeitszeit dazu rechnen, die Materialkosten, den Herd, den Strom, das Ganze drumherum. Was kostet effektiv eine Mahlzeit? Und da bist du selten in einem Bereich von 3 bis 4 Euro ja, drin.
Also ich muss auch dazu sagen, die haben auch ein Ampelsystem eingeteilt, also dass sie halt sagen, so das ist heute besonders fettreich, entscheiden sie selber, das ist rot, dann gibt es gelb und grün. So, ne? Also sie achten da schon drauf. Und deswegen, das hört sich jetzt so an, als würde ich die komplett verachten. Da können, wie gesagt, die geben sich Mühe mit allen Möglichkeiten, die sie haben. Ich kann das halt nicht essen. Und das Gute ist an meinen Arbeitszeiten, dass ich immer zu Hause essen kann. Also ich brauche das nicht mehr. Früher beim Radio musste ich tatsächlich da Mittag essen, aber ich bin selten zur Mittagszeit da.
Das ist ja hier auch der eine, wie heißt der alte Hund nochmal von den Tagesthemen. Der alte Hund.
Jan Hofer.
Nee, noch älter.
Ulrich Wickert.
Dankeschön. Das ist ja, der ist ja so ein totaler Genussmensch. Ne? Der ist inzwischen, glaube ich, auch mehrfach prämierter Champagnerordenträger, Käseaffineur, Preisträger. Also der ist ein total, sehr frankophil natürlich auch.
Der hat ja auch Zeit, der ist ja auch
Rentner. Gut, aber die aber hattet ihr ja auch alle. So, wann bist du fertig mit der Arbeit?
Ich komme da so 22:45, 23:30 raus.
Und dann gehst du in die Bar, ins Restaurant oder direkt nach Hause?
Nach Hause.
Immer?
Ich habe 2 Kinder. Gut. Das ist so, dass man danach noch irgendwie weiterzieht. Ich bin halt einfach durch.
Ich habe das selber
mal. Ich finde es irgendwie schön, an der Tagesschau ein Saufen zu gehen, ist irgendwie ein schönes Bild.
Nein, gut, aber wenn jetzt die Zuhörer sich vorstellen, der Zerwakis sitzt hier gerade mit uns im Studio, die normalerweise um 8 Uhr gebürstet und gestriegelt, seriös, vertrauensvoll, verbal perfekt pronunziert und Wissen vermittelt. Und jetzt sitzt die hier wie so ein flotter Skater-Mädchen mit 26, mit flusigen Haaren, Sweatshirt, mit Trendaufdruck.
Die irgendwie sucht einen Typen, der ein Fahrrad an die Wand hängt.
weiße Trendsneaker irgendwie, also auch schon so, wo man meinen Blick riskieren würde, in Anführungszeichen. Ich kann mir das gut vorstellen.
Ich glaube,
in dem öffentlichen Bereich eine sowas wie wirklich eine respektierte Gleichberechtigung stattgefunden hat, wo Frauen nicht nur das schöne Mädchen sind, die Filmchen angesagt haben oder das attraktive Beiwerk in der Talkshow oder irgendwie solche Sachen, sondern bist da wirklich auch diese wahrnehmbare Kompetenz. Das war schon echt krass.
Das stimmt. Und ich habe auch, also ich gebe das jetzt nicht weiter, aber es gibt wohl Geschichten von früher, da schlackern dir die Ohren.
Das wollte ich gerade sagen, also da ist MeToo, das, was wir jetzt teilweise lesen noch, also das ist wirklich fröhliche Kinderstunde.
Und dann noch in Räumen, die nachweislich Asbest verseucht sind.
Das
hat
auch
gar
noch,
keinen
das
Spaß gemacht so, am Ende des Tages.
Aber da ging es ab, die haben Partys gefeiert. Das, wenn du manchmal mit den alten Recken zusammensetzt und die Geschichten von früher erzählen, auch aus der Kulinarik heraus, also auch wieder dort gearst, es wurde gelebt, zelebriert, gefeiert, es war exzessiv in allen Bereichen, also auch der Intellekt damals war nichts unbedingt so Betroffenes, sondern was sehr Lustvolles. Also ich meine, guck dir an, mein Intellektueller Helmut Schmidt, das war einmal der massivste Raucher überhaupt. Also das ist der hat aber gnadenlos durchgezogen. Da gab es nicht sowas wie eine rationale, das war Lust, durch und durch. Fehlt mir übrigens auch in der E-Welt in Deutschland die Lust am Essen.
Was ist die E-Welt?
Die ernsthafte.
Ach so.
Die Intellektuelle.
Okay, weiß ich nicht.
Das Intellektuelle, also so diese Intellektuelle, also ich finde in Deutschland, wir haben ein Problem zwischen E und U.
Unterhaltung und Ernst.
Ja, so, dass das selten sich miteinander mischt. Wir bewegen uns und wenn man dich so anguckt, ja Gott sei Dank auch auf dem richtigen Level, aber das selten was mit lustvoller Lebensfreude zu tun
schade,
hat.
Ne?
Also man kann ja den Bereich, für den man sich interessiert, den kann man sehr ernst betrachten. Aber das heißt ja, nee, muss ja den Stock nicht im Arsch haben, wenn ich essen gehe oder wenn ich trinken gehe.
Aber das ist doch an sich ein deutsches Phänomen. Also das würde ich jetzt nicht nur auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehen, sondern allgemeines. Dass man irgendwie immer denkt so, oh, das darf man jetzt nicht sagen und so. Und dann, wenn sie sie dann irgendwie von einem Sommerurlaub, was weiß ich, aus der Toskana, wie, ach, das war ja so schön, da waren ja alle so locker und offen und so.
Wir hatten mal so eine Toskana-Fraktion. Das war mal so ein kläglicher, so ein kläglicher Moment des Öffnens, wo eben auch in der Politik oder auch eben aus dem Bildungsturm wirklich so ein bisschen Kulinarik mit Einfluss hatte. Aber inzwischen ist das schon wieder gänzlich verschwunden.
Ja, also schade,
kannst,
ne?
Kannst du dir die Merkel beim Saufen, also richtig beim Saufen vorstellen, so in der Gartenparty, das kleine gekühlte 5-Liter-Bierfass, wo sie selber mal rangeht und da sich mal ein Bierchen runterzapft, wenn da die Wurst vom Grill direkt runterkommt mit der Hela Gewürz-Ketchup-Flasche einmal mal auf der Wurst drauf. Ich meine, die ist so, aber kannst du dir das vorstellen? Ich nicht.
Nee. Beim Schröder konnte man das.
Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die Merkel isst.
Nee, das ist echt lustig, das stimmt. Das ist ein abgefahrenes Bild, ne? Dass man denkt, die kann gar nicht essen. Die nimmt wahrscheinlich diese Astronautenpillenkost zu sich.
Ich überlege gerade, ich habe sie einmal essen sehen, glaube ich.
Was, weißt du, was sie gegessen hat?
Nee, ich weiß nur, dass sie mit spitzen Lippen das Essen von der Gabel gezogen hat. Und was ich sehr befremdlich fand. Das hatte so ein...
Hat sie wahrscheinlich so gelernt, falls es wieder ein Foto gibt. Ich das mache ja. Mit so einem Riesenmaul.
Was würdest du denn kochen, wenn du eine Kantine leiten würdest? Oder wenn du der Kantinenleiter des Norddeutschen Rundfunks wärst? Worauf würdest du achten und was macht ein gutes Kantinenessen aus? Weil es hat ja wirklich dieses Bild von aus der Werbung, Renny räumt den Magen auf. Ne? Die Alte geht da, darf man das sagen? Die Frau geht da hin, isst schnell, muss hier noch was unterschreiben, da. Und dann kommen diese Renny und dann...
Also ich sag mal so, wenn ich ein Unternehmen führen würde wie OMR und bevor ich darüber nachdenke, eine Tischtennisplatte aufzubauen oder ein Personality-Magazin zu veröffentlichen. Schön Diss vom an den
Gar
Chef.
Nicht.
Soll er mich doch feuern? Ich bin es mir auch egal. So geil, Philipp ist mein Chef, ne?
Eigentlich
ist er mein Chef. Eigentlich müsste ich jetzt so, können wir ja schneiden.
Genau das.
Es gab einen Arbeitgeber, den ich sehr, sehr schätze aufgrund seines unternehmerischen Arbeitgeberdenkens. Das ist Bobby de Kaiser. Uh-huh. Bobby de Kaiser ist Dedon Möbel. Ist ehemaliger Torwart bei Bayern München gewesen. So
67.
Ja,
60er
aber,
und München.
Ja, aber halt dadurch, ja, 60 ist ja so der. Ist ja wie bei uns hier St. Pauli. Ja. Und hat auch nicht sehr oft gespielt. Also bei Bayern München hat sich verletzt irgendwie und lag im Krankenhaus und dachte so, Karriere im Arsch, was mache ich jetzt? Hat dann diese Firma Dedon Möbel entwickelt und der hat sehr früh, lange bevor es irgendwie hip und cool wurde, ich sag mal, sich in den Freizeitbereich der Mitarbeiter drum zu kümmern, hat ein Restaurant aufgemacht als Kantine. Das heißt, der hat richtige Köche engagiert, die mit einem à la carte Bereich, das war nicht riesig, aber Gerichte wurden à la minute zubereitet und die Gäste, also die Mitarbeiter, wussten auch, dass das Essen nicht in 3 Minuten auf dem Teller sein wird, sondern das gehörte zum Zelebrieren auch erstmal 10 Minuten
Essenszeit, ne?
Sich erstmal runter zu kochen, die Arbeit beiseite zu packen, ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zu gucken, vielleicht Zeitung zu lesen, keine Ahnung, erstmal den Kopf frei machen. Und dann war das Essen fertig, das wurde serviert und das war von einer herausragenden Qualität und dort hat er natürlich sehr stark subventioniert. Also das waren normale Preise, die bewegten sich im normalen Kantinen Bereich. Mhm. Und er hat dann sozusagen den anderen Teil selber aufgefüllt, hat dadurch aber eine extreme Mitarbeiterzufriedenheit erreicht. Das ist immer noch so ein Prozess, den ich auch, ich meine, wir bei uns in der Gastronomie, du weißt es selber, manchmal gehe ich am Personalessen vorbei und bin ein bisschen traurig und denke dann
aber wie
so.
Wie geht das? Wie sieht das dann aus, Personalessen? Also, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kocht der Koch dann fürs Personal
richtig.
Und dann schneller, aber einfachere Sachen.
Nee, wir haben eine feste Essenzeit. Also das gemeinsame Essen finde ich wichtig, gerade innerhalb des Teams. Ich fordere auch ein, dass sie alle gemeinsam an großen Tischen sitzen und dass da nicht hier eine kleine Gruppe ist, da eine kleine Gruppe und da eine kleine Gruppe, weil ich einfach glaube, dass wenn du Gruppen voneinander separierst und wenn die dann anfangen können zu machen, irgendwie das nervt mich hochgradig. Das fällt Menschen schwerer, wenn sie gemeinsam am Tisch sitzen oder öffnen sich sogar schneller. Also fangen eher an, nochmal Konflikte zu lösen. Das heißt, wir haben dann 2, 3 große eingedeckte Tafeln, Besteck, Service, Wasser, halt das Übliche. Und entweder wird richtig gekocht fürs Personal oder es wird auch Reste verarbeitet fürs Personal. Und das ist dann manchmal ein buntes Sammelsurium an kulinarischem Nonsens, den ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Das ist dann wirklich so studentische Hilfsküche. Irgendwie ganz lecker, aber auch garantiert fern jegliches Ernährungskonzeptes. Manchmal ist es ganz gut und manchmal ist es echt trostlos. Und dann denke ich immer so, ach Mensch, tut euch doch selber den Gefallen. Ihr esst es doch auch, macht es doch gut. Weil selbst wenn ich mir ein Butterbrot mache, also nachts 3 Uhr am Kühlschrank, egal. Aber selbst wenn ich mir ein Butterbrot mache, dann zelebriere ich das irgendwie. Dann finde ich das irgendwie schön. Und das ist auch so den Prozess. Aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, eher einen à la carte Bereich machen und eine Haltung von Koch zu Gast, zu Mitarbeiter so entwickeln, dass jeder versteht, was es denn wirklich bedeutet, Essen auf den Tisch zu bringen. In einer Zeitspanne von 3 Stunden für dieses Geld, in der Situation, unter welchen Bedingungen.
Mhm. Ginge also das auch für 1000 Leute?
Ja. Ja, okay. Leicht, ja gerade, je mehr, desto besser. Weil dann rechne ich ja die Arbeitskraft runter. Also es gibt Grenzen denn wieder nach oben hin, aber es gibt ja bestimmte Dinge, ein schönes Salatbuffet. Was ist da ein schönes, also warum brauchen wir Eisbergsalat auf dem Salatbuffet? Ja. Das ist ein rein, warum haben wir die geschmacksneutralen Tomaten? Sind immer wieder so Dinge, die ich nicht verstehe. Warum haben wir beschissenes Dressing auf den Dingern? Warum haben wir latschige Gurken? Warum haben wir so leicht angematschte Paprikastreifen schon, die so ein bisschen angefault sind? So. Warum brauchen wir Dosenmais? Warum brauchen wir das? Also wir machen zum Beispiel in der guten Botschaft, machen wir einen sehr schönen Salatgarten. Weil ich finde Salat schon eine schöne Geschichte, nicht im Rahmen von Bowl und Ähnlichem, wo du eine freie Auswahl hast und wo du dir teilweise angemachte, teilweise Rohkostsalate zusammenfügen kannst zu einer Schüssel, die dir dann auch schmeckt. Das einfachste der Welt, Tomate Mozzarella. Tomaten runterschneiden, Mozzarella. Da muss ich aber halt nicht den Piss-Mozzarella nehmen. Also ja. Da darf man, weil ich esse eh nicht ein Kilo. Aber da ist manchmal so ein bisschen die Spanne.
Ja, das ist, ja.
Ist also nicht Pissmozzarella gleich Büffelmozzarella oder Burrata?
Nee, Pissmozzarella ist für mich so das Gummizeug, das quadratisch, genau, in diesem Brickform. Ne? Das so gar nichts mehr noch schmeckt, was nur Füllmasse. Ich habe zum Beispiel, ich wollte nicht so viel reden, aber liebe Linda,
ja.
Wie siehst du denn?
Ich bin richtig stolz auf liebe dich, toll. Linda.
Wie siehst du denn, ich weiß nicht, ob du Erfahrung hast, hast du schon mal Menschen im Krankenhaus über eine gewisse Zeit begleiten müssen? Besuchen? Umständlich formuliert.
Ja, also ja, ja.
Hast du dort schon mal die Qualität des Essens begutachten können?
Ja, das ist, also
selbst. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, furchterregend. Also das ist, das ist tatsächlich so, wenn man selber denkt, so man müsste mal wieder abnehmen, dann könnte man sich direkt selber einweisen ins Krankenhaus, 2 Wochen da bleiben und ratzifatzi ist man schlank, weil man es nicht isst.
Ja.
Und dann, und es ist wirklich so, also wenn man jetzt selber, ich habe irgendwie auch schon mal 3-4 Tage im Krankenhaus gelegen und dann kriegst du morgens dieses Graubrot, was du früher schon in der Jugendherberge bekommen hast. Mm. Also du hast das Gefühl, die haben das in der Jugendherberge abgeholt.
Das ist dieselbe Produktionscharge.
Das ist doch unglaublich. Und dann halt dieser Käse, der einfach nach gar nichts schmeckt. Also deswegen, dann gib mir eine Pille, die mich satt macht oder so. Aber das ist wirklich unter aller Kanone.
Ich glaube sogar im Wesentlichen, dass es Leute krank macht. Weil es ist so, du bist schon außerhalb deiner Wohlfühlzone.
Ja.
So. Und wir haben doch alle das Beispiel der Hühnerbrühe, die man emotional im Kopf hat, wenn du krank warst. Muttern hat eine Hühnerbrühe gekocht oder Oma oder wie auch immer. Ob das der Fall war oder nicht, das ist ja egal. Aber man hat so diese Erinnerung daran.
Und ist dadurch gesund geworden.
Man hat die Cola mit Salzschank oder Zwieback und ein bisschen das Comic-Heft dazu, was auch für mich zum Essen gehört, lustigerweise. Aber es wurde so ein bisschen caring gemacht. Und diese psychische Ebene trägt doch auch dazu bei, einen Heilungsprozess einzugehen.
Voll.
Und wenn du aber wirklich...
Ich muss ja mal aufstoßen, wenn sich das könnte jetzt passieren.
Na, alles cool.
Wenn ich mich ekel.
Aber
Gott.
Was, ist es ein
Tick? Ist wirklich so. Ja, ich muss wirklich, wenn ich mich ekel, ist es so.
Was findest du richtig eklig?
Siehst du?
Was findest du richtig eklig?
Sowas. Oder wenn Leute stinken. Also das ist noch so aus der Kioskzeit. Wenn Leute ganz, ganz schlimm sich ganz lange nicht gewaschen haben und noch so, also ich habe halt diese Jutebeutel, wo so nasse Bierflecken drin waren, weißt du? Oder wenn, früher mussten wir auch das Leergut einsortieren.
Ja, wobei ja meistens im Kiosk der Kioskverkäufer gestunken hat.
Ja, dann
Vorsicht, das war der Vater, ne?
Nee, der war, nee, aber das sind echt, da waren wirklich Menschen, die hatten auch so, es ist jetzt gemein, aber die hatten so Schuppenflechte und das Gesicht hat gelebt, ne?
Ja.
Und der Pulli der, oder so der Kragenspeck, wo du einfach schon mit so einem Spachtel so.
Die hatten auch nur die Bumshefte, diese, es gab immer
St.
so.
St. Pauli nach.
Ja, genau, so wollte ich gerade sagen. So mit diesen Wasserbomben-Titten, weißt du, so diese.
Neben dem Yps-Heft.
Wer fasst sich darauf an? Es war immer der Kioskverkäufer. Ganz sicher.
Was ist denn mit den Heften passiert, ganz kurz, die nicht verkauft wurden?
Remittenten, die hast du dann am Ende der Woche gezählt und dann sind die wieder zurückgegangen.
Da konnte man so ein Tittenheft aber gut behalten dann. Hat man
nee, das hast du dann ja nicht. Ach Gott, ja, ey, das wolltest du dir nicht angucken. Das wolltest du dir wirklich nicht angucken. Also da war natürlich die Bravo oder die Mädchen spannender, ne? Oder Popcorn gab es damals noch.
Aber nochmal so zurück zu diesem Krankenhaus. Ich verstehe das nicht. Das ist mir so unbegreiflich. Ja, oder auch Kinderverpflegung. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem ich mich manchmal auseinandersetze durch Jamie Oliver, der in England wirklich Revolutionäres geschaffen hat. Dass ich auch überlegt habe, ist das ein Bereich, wo es sich lohnt, für mich mit zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen. Und meine Analyse ist relativ schnell, wenn wir bereit sind, ein bisschen mehr dafür auszugeben und ein bisschen mehr Zeit dem Ganzen zu widmen, dann haben wir schon einen Großteil der Problematik beiseite geschafft. Wir haben da ganz spannende Versuche gemacht. Und dieses Krankenhausding, das ist mir unbegreiflich. Da wird so viel Kohle verballert für medizinische Geräte, für Medikamente, für Personal, also nicht Personal, nicht im Negativen, aber das ist ja inzwischen auch ein wahres Business. Also wenn die ein Verpflegungsgeld haben von 4 Euro am Tag, dann würde ich das schon als sehr hoch ansetzen.
Ja?
Ja, mehr kannst
du nicht. Ja, weil also wenn du dir die Zustände, ich kenne nun so ein paar Ärzte, Krankenschwestern, also das Arbeitsfeld Krankenhaus an sich ist ja irgendwie immer mit einem Sparschwein verbunden. Also die müssen ja Stunden kloppen bis zum Get-No. Das heißt also, da wird überall gespart. Warum sollte es beim Essen dann ausgerechnet gut sein? Also diese Mentalität, dass man sozusagen zufriedene Mitarbeiter hat durch gutes Essen und dass sie dann vielleicht auch bereit wären, dann eine Stunde oder anderthalb oder zwei länger zu bleiben, weil es insgesamt eine Wohlfühlatmosphäre, das finde ich, hast du in ganz, ganz vielen großen Unternehmen oder staatlich geführten Institutionen, das ist irgendwie noch nicht drin. Da sind wir so in den 80ern stehen geblieben.
Ja, es geht nicht ums Ausgehen, es ist ein Teil des Heilungsprozesses.
Ja, aber das wird ja nicht erkannt. Man hat immer das Gefühl, das ist wie an so einer Robotermaschine so. Jetzt seid ihr dran, weiter geht's und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, oder? Also so vom Gefühl her?
Ich habe mal so eine Perversität miterlebt irgendwie und wie gesagt, nicht das Pflegepersonal, also dagegen geht's nie. Es geht manchmal um die Systematik darüber, das Business-Konzept. Und da hier auf linksseitig haben wir ein Hospiz und da ist ein Hamburger Wirt, musste ins Hospiz, also ist in den letzten Wochen gegangen sozusagen. Und das Erste, was die machen, ich meine, der ist Gastronom, ein Trinker, ein Fresser, ein Genussmensch, ein Philosoph, ein schwerer Geist, aber auch ein fröhlicher, so eine Rotweinseele, ne? So ein voller Tiefgang, aber eben auch voller Lebensfreude, Freude an Frauen, Freude am Spiel, an allem, einfach der hat das Leben genossen. Der ist jetzt da reingegangen, um seine letzten Stunden und seine letzten Tage, Wochen zu verbringen und würde von dann zu gehen. Und das Erste, was sie gemacht haben, haben ihn auf Diät gesetzt. wie bescheuert ist das denn, gar bitte? Sinn so gar kein.
Dann ist er gestorben direkt oder nee, ist er die Wände hochgelaufen?
Nee, wir haben ihn dann, also er war auch sehr gut vernetzt, wir haben ihn dann aus unterschiedlichen Gastronomien mit allerbestem Takeaway Essen und den feinsten, edelsten Rotwein. Ich meine, die konnte er nicht mehr bei sich behalten. Das war jedes Mal ein Desaster, weil das Essen die gar nicht mehr. Aber er hat es gerne runtergeschluckt.
Aber das also, ist doch eine Nische.
Was?
Takeaway fürs Krankenhaus. Also da eine Hotline, so eine heimliche, wenn du musst dich eigentlich an die Notaufnahme und dem steckst du dann, weißt du, wie diese Autozettel.
Unser Küchenchef ist gerade Vater geworden und so und der, am zweiten Tag hat er wirklich einen Notruf abgesetzt. Bitte, bringt uns was zu essen. Und dann haben meine Köche halt echt eine Kiste zusammengepackt und haben die rübergebracht. Aber ist das nicht krank, wenn das
Wahnsinn.
Also Notrufe ausgestrahlt werden, weil es einfach nicht geil ist. Auf jeden Fall haben wir ihn dann sozusagen, also den Freund, ich glaube, den haben wir dann ins Grab gebracht. Aber dafür mit edelsten Rotwein, mit fettesten Produkten, mit schönem Essen. Und er war so dankbar dafür.
Komplett also sinnbefreit auch. Es war ja neulich so ein Artikel im Abendblatt über einen Koch, der im Hospiz kocht.
Ja.
Der das erst befremdlich fand.
Den können wir mal einladen.
Ja.
Den können wir wirklich mal einladen.
Haben wir auf dem Zettel.
Ganz spannend.
Und es war alles so logisch, was er sagte. Er sagte, wenn dort die Menschen, die dort halt zum Sterben hingehen, sagen, sie möchten gerne das Mittagessen auch nochmal zum Abendessen, weil es so lecker war, warum sollte ich sagen, nö, aber das Abendessen ist, kommt dann und das lassen das.
Ja.
Wenn jemand sagen will, er möchte gerne nach dem Essen rauchen, dann dürfen die da rauchen. Und wenn sie gerne Bier zum Frühstück wollen, dann kriegen sie ein verdammtes Bier zum Frühstück, eben weil sie dort sind, um zu sterben.
Das dürfen die.
Und er sagte, warum soll ich diesen Menschen dann genau diese Momente nicht geben? Wer soll sich jetzt noch darüber beschweren, dass beim Essen nicht geraucht werden darf? Guter Typ.
Sinnfrei, ne?
Sehr gut, würde ich gerne mal als Gast haben. Weil dann kann ich auch mal von diesem Tresenwissen irgendwie mal runter und kann mal so ein, zwei Sachen hinterfragen, irgendwie, ob es denn wirklich so ist, was da die Problematiken sind. Weil für mich stellen die sich nicht. Als normal denkender Mensch denkst du, dass Ernährung auch was mit Wohlfühlen zu tun hat, mit Genesungsprozessen. Und ich meine, es wird so viel Geschiss in der Vorbereitung von Krankheiten gemacht. Es gibt, wenn du jetzt mal so die Stern-Bestsellerliste guckst, der Ratgeber, da ist ja kaum ein Genusskochbuch, sondern es ist ja immer nur irgendwie Arm im Darm oder hier da irgendwelche Gesundheitsdinger, irgendwelche Ernährungsreligionen, nach denen sich die Menschen zu richten haben, wo sie viel Geld für ausgeben, aber dann, wenn es wirklich benötigt wird, dann wird drauf geschissen. Das macht für mich keinen Sinn.
Das stimmt. Ich habe gerade ein total anderes Bild noch aus der Kioskzeit vor Augen. Ja. Im Stichwort gutes Essen. Kennt ihr noch die heiße Hexe?
Oh, legendär. Aus der Mikro. Aral-Tankstelle Kieler Straße.
Die hatten wir auch. Und das war fies. Und wenn du da so einen Hamburger warm gemacht hast, nach 3 Minuten 40, da hast du echt gedacht, so, okay, da ist auch jemand irgendwie in der Mikrowelle gestorben.
Aber sensationell, vor allem wenn die Mikro nicht gut eingestellt war und innen drin das so ein bisschen brandig wurde. Also wenn
der Außenrand, aber drin, die Frikadelle in, was auch immer das sein sollte. Also wir nennen es mal Frikadelle.
Ja. Legendär, legendär.
Ja.
So, dann standst du da als kleine 12-jährige Göre und hast Süßigkeiten verkauft, Mädchenhefte und
alles mögliche. Das war so ein Haus, wo man reingehen konnte.
In so einem Wohnhaus.
Nee, das war quasi ein eigenständiger Block, also wie so ein Tante-Emma-Laden, in den du reingehen konntest. Was hat man denn?
Wie ein Späti.
Ja, genau, was jetzt Späti ist, ja. So.
Wie
genau.
Hieß der? Zerwa-Kiosk?
Nö, der hieß einfach nur Kiosk.
Komm, was denn? Kiosk. Das ist richtig gut.
Kiosk, einfach so. Nee, und dann konnte man da halt alles essen. Und ich erinnere mich, jetzt habe ich ein anderes krasses, nur gute Sachen, Tulip-Fleisch aus der Dose. Musste ich, habe ich auch früher immer sehr viel gegessen. Ja, habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen. Und auch Corned Beef aus der Dose. Damit bin ich echt groß geworden, muss man leider sagen.
Und nicht falsch.
Jetzt stoße
ich
auf.
Ist das gut? Vielleicht bin ich deswegen 1,70 geworden und nicht nur 1,60.
Ich habe schon fettere Kinder auf Spielplätzen gesehen, die mit Reiskräckern großgezogen werden.
Das stimmt.
Aber sowas finde ich ehrlicher und besser als irgendwelche Quetschis oder ähnlichem Kram, wo vermeintlich weich püriertes Gemüse und Obst den Kindern zugeführt wird, damit sie nicht mehr kauen lernen. Also das finde ich sehr viel negativer. Mal zwischendurch ist in Ordnung, aber so ein ehrliches Tool.
Mit diesem Schlüssel, das war doch das Größte,
brillant,
oder?
Brillant. Viele Schnittwunden noch zugezogen.
Ja,
aber wenn der Schlüssel abgebrochen ist, dann wird es trotzdem sehr blöd. Sehr blöd, sehr blöd. Und dann wolltest du hauptprofessionell Kioskbesitzer werden?
Nee, auf gar keinen Fall. Es hat mich eher abgeschreckt. Also es war klar so, nee, das möchte ich nicht machen, weil mein Vater ist gestorben, als ich 14 war. Also mussten wir alle drei da auch mitmachen.
Alle drei
und dann
heißt du?
Meine zwei Brüder und ich. Und meine Mutter, also der hatte halt um 6 Uhr auf bis 21 Uhr. Und das war schon echt ein verdammt langer Tag. Und da hast du halt keine Hobbys, nichts. Du kannst nicht ins Theater gehen, du kannst nicht auf Konzerte gehen. Also jetzt aus meiner Mutters Sicht.
Gut, ich wollte gerade sagen.
Nein, aus meiner, also deswegen, das war so, nee, ist jetzt irgendwie nicht so das Modell, auf was ich so stehe.
Ja.
Und dann dachte ich, ach so, Fernsehen wäre ja irgendwie mal ganz gut, habe mich aber nicht getraut, weil ich jetzt irgendwie nicht so die Selbstbewussteste war und mich jetzt auch nicht so knorke fand, auch vom Aussehen. Also wirklich.
Das hasse ich, das habe ich früher mal schon beim Playboy gehasst, das Playmate das war, weißt du, dann hat die da irgendwie die Hupen gezeigt, irgendwie untenrum alles frisch
Wieso
gemacht,
warst du geil, dabei?
Geil fotografiert und dann stand immer so, früher war ich das hässliche Entlein und hatte dicke Brillengläser und wog 50 Kilo mehr und ich jedes Mal gedacht habe, fick dich, das stimmt nicht.
Okay.
Da bist ja früher. Die waren 18, so.
Gut, dann, also es gibt die Geschichten wirklich von Schulkameraden, die dann gesagt haben, ey Linda, du bist wirklich lustig, aber deine Freundin sieht geiler aus, kannst du mir mal die Telefonnummer von ihr? Wirklich.
Ja.
So, und dann hatte ich irgendwie gar keinen Plan und bin dann in einer Werbeagentur gelandet. Und das stimmte. Ich habe mit 18, glaube ich, meine Augenbrauen gezupft. Also ich durfte nicht zupfen, weil man mir immer gesagt hat, es wird dann noch mehr. Und ich so, ach du Scheiße, ich sehe ja schon aus wie Theo Weigel. Was soll denn dann noch kommen? Ne? Und dann habe ich, da lachen sich meine Brüder immer noch schlapp. Dann habe ich angefangen, mir die in der Mitte wegzuzupfen. Meine Brüder so, was ist denn da passiert? Ich so, da bin ich im Chemieunterricht mit dem Bunsenbrenner dran gekommen.
So geile Ausreden, wo man im Nachhinein gar nicht versteht, warum hat man das nicht geglaubt.
Aber ich habe auf deinen Stundenplan, du hattest heute gar keine Chemie.
Ja, aber gestern schon. Und so. Also so viel dazu. Ja, und dann habe ich erst in einer Werbeagentur gearbeitet und bin dann zum Radio und bin dann so über Umwege. Ich wusste irgendwann so, ja, Fernsehen möchte ich machen, aber Ich habe gedacht, ich muss noch so Zwischenstation machen. Ich habe mich das nicht sofort getraut.
Du wusstest, dass du Fernsehen machst?
Ja, ich wollte das ja nicht. Hatte, weil ich als Kind viel Fernsehen geguckt habe. Ich hatte eine Faszination. Ich fand Fernsehen super. Also,
ja, aber doch nicht für Dagmar Berghoff.
Nein, Sesamstraße, alles, was es da gab. Also
hallo
die ganzen.
Spencer.
Hallo Spencer.
Also schlimm, Hallo Spencer hat mich wahnsinnig. Das war, fand ich immer grauenhaft.
Ja, es ging. Aber so.
Hallo Spencer.
Nein, ich habe halt, was gab es denn noch so? Melrose Place, Beverly Hills und so. Das kam ja dann so während der Schulzeit.
Also wolltest du Schauspielerin werden?
Nee, ich hatte irgendwie eine Faszination. Ja, und dann halt so diese alten Sendungen mit, was weiß ich, Rudi Carrell, Wetten, das, wie hieß
Dalli,
der?
Dalli.
Coolen. Ja, genau so. Ich fand das irgendwie faszinierend, dieses, dass da im Fernsehen gespielt wurde, dass da jemand war, der dafür gesorgt hat, gute Stimmung zu verbreiten. Irgendwie, weiß ich auch nicht, hat mich das fasziniert. Und ich dachte so, ja, sieht zwar nicht gut aus, aber die Leute sagen, ich bin ganz
lustig. Also irgendwie hat das ja was ganz Tolles, aber auch irgendwie was, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was fürchterlich Trostloses. Da steht ein 14-jähriges Mädchen im Kiosk in Harburg. Der Vater ist verstorben, sie muss mit der alleinerziehenden Mutter und ihren Brüdern da aus dieser Luke heraus Dosen Bier aus stinkigen Judensäcke zu verkaufen. Und man träumt sich in eine Welt rein, die eine Fantasiewelt draußen ist. Dann guckst du Rudi Carrell an und dann sagt sie, ich möchte sein wie Joachim Kuhlenkampf, der ja schon damals ein fetter alter Mann war, aber ein sensationeller Moderator. Mhm. Aber das ist schon schräg. Weißt du, was ich meine?
Ja, so, das war auch echt krass. Ein beschissenes Leben. Also ganz
gesagt,
ehrlich, das war echt hart.
Das glaube ich. So. Aber hättest du jetzt gesagt, ich will Christiane Backer-Kacker werden, ich weiß nicht mehr, wie die
das
hieß.
Das kam dann ja später. Das kam
MTV
ja erst.
Gab es
noch nicht. Das Nein. kam also erst nicht sozusagen mit, als ich dann Abi gemacht habe.
86, 87 gab es MTV bei uns. Wir hatten Kabel-TV in Waldenau. Wir waren Testgebiet.
Ja, wir nicht. Also Harburg nicht.
Also in dem schicken Hamburger
naja,
Vorort.
Auf jeden
Waldenau.
Fall. Und danach kam ja MTV und Viva und das fand ich, da dachte ich so, okay, das ist geil, da will ich hin. Und dann bin ich tatsächlich auch bei Castings gewesen und sah aber ja nicht so geil aus wie die anderen. Und dann
wie
wer war denn dann? Heike Mackert. Ja, um aus dieser brenzligen Situation vielleicht rauszukommen, ich habe dir ja ein Gastgeschenk mitgebracht.
Oh. Hier wird gerade ein Plakat durch den Raum getragen.
Guck mal, ich hatte leider kein anderes Geschenkpapier.
Oh. Der erste Gast, der es einpackt.
Es ist ein Buch?
Ja. Aber was für ein Buch. Ich bin jetzt bin ich echt ein bisschen gespannt, ob es Klick macht oder nicht.
Nennen wir mal in der Zwischenzeit ein gutes griechisches Restaurant in Hamburg.
The Greek.
Ist das wirklich gut?
Ja.
Ich dachte, es ist nur fancy.
Nee.
Das
also
ist
unterm
Hafen.
Genau, das ist ja der gleiche Betreiber, der auch das Dionysos macht im Eppendorfer Weg.
Ja, das finde ich ein Tick zu schick.
Ja, es ist halt andere. Es ist halt nicht der. Also ich finde ja auch inzwischen Mamm geil, weil
was?
Du Mamm in der Schanze, wo du halt einfach deine Gyros mit Pommes
lecker
bekommst, so auf so einem Tablett.
Ich wohne hier, aber wo ist denn das?
Schulterblatt. Direkt direkt.
Mitten drauf. Also mehr drauf.
Also eher zum neuen Pferdemarkt hin.
Ja, da. Das ist mega cool, habe ich nicht mitgekriegt, dass es da ist. Also, das ist gut.
Weil ja, das ist halt so, wenn du diese Street Kitchen, ich esse dann ja auch, wenn ich in Griechenland bin, finde ich auch so eine Gyros-Pita total lecker. Ja. Aber Gyros ist ja jetzt nicht typisch griechisch, sondern ich finde aber zum Beispiel auch Pinakas im Grindelhof finde ich super.
Das ist gut, ja.
So, da war ich länger nicht mehr. Kouros hat griechische Elemente, aber macht es.
Woran kann man einen guten Griechen erkennen? Gibt es so ein Signature-Dish, wo anhand dessen man sagen kann, das ist es?
Wenn die Vorspeisen. Ich finde, anhand der Vorspeisen merkst du schon. Und
kaufen
die
auch
das
eh alle bei der Metro fertig.
Genau, so machen die das ja alle. Wie die Türken, ne? Die sind ja alle eins.
Alle eins, sagt Knüppel drauf, triffst immer den richtigen. Nee, aber wirklich, ich finde das so faszinierend. Ich habe so ein Bild von der griechischen Küche, was noch nie erfüllt worden ist. Ich denke immer an ein geiles gegrilltes Gemüse, schön eingelegtes, die Metze vorweg, abgeschmeckt, zitronisch, kräuterig, frisch. Und ich bin auch im Rahmen von Kitchen Impossible schon dreimal in Griechenland gewesen.
Ja.
Und das ist jedes Mal so ein bisschen depressiv. Also ich baue da keine echte Lebensfreude auf. Ich suche immer die alten Männer Backgammon spielenderweise vor den weiß getünchten Häusern, die Uso saufen von morgens bis abends und das Lammwasser fröhlich unter Zipressenholz am Spieß gedreht wird dazu.
Das ist auch ein bisschen traurig, dass du da hingeblieben bist in der Fantasie. Ne?
Das ist meine Welt. Und sie wird so nirgends befriedigt. Also das ist alles immer so ein bisschen trostlos, finde ich.
Ja, aber warst du mal bei The Greek?
Nee, da ja nicht. Ich war beim Dionysos. Und da dachte ich so, das ist ein Griech in Eppendorf. Also so stelle ich mir vor, wie Eppendorfer Ladies irgendwie. Wo, lebst du in Eppendorf?
Nee.
Sondern?
Das möchte ich hier nicht sagen.
Winterhude, Harvestehude, Harburg, das hätte Stil.
Pinneberg. Ich möchte es nicht hier sagen, weil ich nicht möchte, dass die Leute wissen, wo ich wohne.
Also, so beliebt bist du jetzt auch nicht.
Ich weiß.
Dass da jetzt ein Bus rein, ist es egal.
Ich wohne da, wo genauso. Du wohnst.
Ah, das möchte ich auch nicht wissen.
Sag mal, heißen griechische Restaurants in Griechenland auch,
griechische?
Auch sowas wie Olympia oder Akropolis oder sonst was, so wie hier?
Manchmal ja.
Wirklich?
Kennst du die? Also das ist...
Nein, ist aber jetzt schon sympathisch. Ich habe ein Kochbuch doch bekommen. Ja. Das nennt sich Meine Metze.
Griechisch, Meze.
In Pinneberg Metze.
Metze.
Okay.
Ja? Okay. Also, okay.
Meine Metze.
Ja. Ich fahre gerne nach Scheigi Diggi und esse gerne Gyros. Also,
und das Ding und ist geschrieben von Elisabeth.
Oh Gott, Elisabeth Patricio.
Patricio, eine Dame, ich würde sagen knapp über 30, mit einem sehr sympathischen, sehr offenen, sehr fröhlichen Lächeln, mit einem Klischeebild der griechischen Küche auf dem Cover, nämlich es ist eine hellblaue Wand mit weiß getünchter Rahmentür. Und dazu gibt es da frisches Gemüse, eine opulente Salatschüssel und alles voller Lebensfreude.
Jetzt musst du vorne mal die Widmung lesen, mal jetzt sehen, ob du jetzt drauf kommst.
Lieber Tim, von Herzen mein Buch für dich von der zweiten Heimat. PS, beim nächsten Mal gerne. Elisabeth, hast du bitte eine Zigarette für mich? Danke. Habe ich die angepöbelt?
Ihr habt euch auf der Effilé-Party getroffen und du hast sie die ganze Zeit nach Zigaretten angeschnorrt. Und dann bist du immer hinterher und also jetzt gib nur eine. Und sie irgendwann so, pass mal auf, du kriegst eine, aber es heißt bitte.
Oh, die sieht aber jetzt ganz anders aus. Bocksympathisches Mädchen.
Ja, ist auch.
Aber
ist
ich wusste nicht, dass die Kochbücher gemacht hat.
Also, ja, die macht Kochbücher. Und die erinnerst du dich?
Ja, also, ja, von denen erinnere ich mich an meine. Aber von denen erinnere ich mich auch an meine Haltung. Und ich habe so. Kennt ihr das Buch Das kleine Arschloch?
Ja, klar.
Und da gibt es eine Szene, wo er halt im Kino sitzt und jedes Mal, wenn eine romantische Szene kommt, dann macht er diese. So. Irgendwie Menschen reichen sich, die laufen am Strand romantisch aufeinander. So, und ich habe das, wenn intellektuelle Menschen um mich drumherum sind. Dann, dann bin ich immer besonders prollig. Ja, und das Effilé ist ja nun auch eher für eine intellektuelle Darstellung der Kulinarik, die auch besonders wissend ist. Und ich betrete den Raum und ich kenne die Menschen und ich mag die auch, aber in dem Umfeld muss ich ständig machen. Das heißt, ich werde besonders garstig und prollig in dem Moment.
Aber nett dabei. Ja, und irgendwann meinst du auch, okay, darf ich bitte eine Zigarette haben?
Dazu muss man es lange her, weil ich rauche schon lange nicht mehr. Das so. War ein ungünstiger, nicht, also sehr lange her, ist ja schon ganz lange,
so.
Über ein Jahr bestimmt.
So, tolles, da kannst du dann selber deine Misere jetzt nachkochen, wenn dir das nicht reicht in Griechenland.
Toll, das ist so, aber guck doch mal die Bilder und guck doch mal die Farben.
Ja, die macht sie ja selber. Also sie ist halt Fotografin und halt macht diese Kochbücher und ist halt einfach, hat einen besonderen Blick, um das, sag ich mal, das Schöne aus Griechenland auf Papier zu bringen.
Die war drollig, die war sehr lustig.
Ja,
die
ist ja echt eine Freundin von mir.
Ja, aber die hat echt einen gut. Ja, es gibt ja so Frauen, wo man sagt, ja, die sind halt nicht lustig, sondern eben hübsch und die müssen nicht unbedingt Freundin sein. Aber es gibt dann eben auch so Frauen, Männer auch natürlich, die so eine Abgehangenheit haben, die so eben nicht ständig sich beweisen, nicht in jedem Satz zeigen müssen, was sie können, wer sie sind, sondern so ein schönes Pendeln haben, so ein gutes Verständnis haben. Das ist so, ich glaube, früher war es das Klischeebild, die Freundin, mit der man mal ein Bier trinken kann oder die Freundin, mit der man auch mal zum Fußball gehen kann. So, das war so der Traum aller Männer. Hübsche Frau, Bier saufen und Fußballfan. Das war so. Das ist jetzt inzwischen ja auch in der Frauenwelt zum Klischee verkommen, in meinen Augen. Genauso wie der verständnisvolle Yogi-Tee trinkende Macker. Aber die war super spannend, ganz sympathisch und hat mich ja nebenbei auch noch mit Zigaretten versorgt.
Ja.
Ganz schräge Augenfarbe hat die, ne?
Super, ganz blaue.
Irgendwas mit den Augen war das. Weiß ich
nicht, ja. Wann war das denn?
Toll, ja, vom Jahr.
Ja, keine Ahnung. Kann sein.
Alter, kriegst du in keinem griechischen Restaurant.
Doch,
so,
hat sie doch. Ja, dann
hat sie ein griechisches Restaurant?
Nein, aber sie ist durch Griechenland gefahren. Das sind ja die Bilder da. Deswegen musst du sie mal kontaktieren, dann wird sie dir ein paar Adressen geben, wenn du das nächste Mal da bist, damit du nicht traurig aus Hellas fährst. Meine toll. Sohn bleibt Grieche.
Das war Harald Schmidt, ne?
Ja.
Mein Sohn bleibt Grieche.
Also ganz toll. Sehr schön. Tolles Geschenk. Freue ich mich sehr. Ja. Wie heißt das? Meine
Mese.
Bei? Von?
Elisabeth Patricio.
Oder wie ich sagen würde, Elisabeth Patricio, meine Metze. Griechische Köstlichkeit.
Genau. So. Ihr Tim Metze aus Elmshorn.
So, darauf ein Uso. Mann. Wie oft bist du in Griechenland?
Leider zu selten.
Hast du noch Familie in Griechenland?
Ja, so das, was noch lebt, ist da. Also wir sind, glaube ich, die Einzigen, die Griechen in Deutschland.
Was seid ihr?
Aus unserer Familie. Die Einzigen aus unserer Familie, die noch in Deutschland sind. Alle anderen sind entweder zurück oder verstorben oder sind gar nicht erst nach Deutschland gekommen.
Ist die Stimmung da so depressiv, wie sich mir das gerade auftut?
Nein, das ist von aus, also ist die schon. Für einige ist das Leben da einfach brutal hart. Mhm. Der Grieche an sich schafft es aber. Das ist nicht so ein, das ist eine ganz andere Mentalität. Also hätten wir die Situation in Deutschland, hätten wir jeden Tag hunderte von Selbstmorden. Glaube ich wirklich. Weil der Grieche an sich versucht irgendwie so die Rücken zusammen. Wirklich. Die machen dann Essen für mehrere Leute und die helfen sich. Und je schlimmer die Krise war oder wurde, umso mehr sind die zusammengerückt. Das war total abgefahren zu sehen. Also auch was man so gehört hat. Und dadurch irgendwie eine ganz schöne Stimmung, so grotesk das klingen mag, ne? Die sind dann halt auf die Straße gegangen und haben da irgendwie getanzt und ihre Feste gefeiert. So, und das ist ja immer so eine Berg- und Talfahrt. Also Griechen sind ja auch sehr melancholisch.
Das,
ja, das
sind
ist
die, ne?
Dann, ja, das ja. Geht dann auch und dann geht's aber wieder Opa.
Naja, so.
Aber ich bewundere das, mit welcher Kraft die das zum Teil durchstehen. Also es sind ja nicht die Gehälter, die wir hier haben, ne? Sondern das ist echt am Minimum. Lehrer kriegt da irgendwie 860 Euro im Monat. Das ist ein Witz.
Ja, das hatten wir doch jetzt bei unserem letzten Gast mit Jorge González, wo er sagt, die Kubaner, die haben ja auch nichts und sind so fröhlich dabei. Wo ich denke, so, ja. Kein gutes Argument.
Ja, also, ne, das, klar, das ist nicht nur schön, aber irgendwie haben die halt eine andere Haltung zum Leben, glaube ich. Ist so, hier ist ja dann oft so, ne, und jetzt wird das auch noch teurer und das wird wieder und das Porto und jetzt haben wir bald gar nichts mehr und dann denkst du so, ja, ey, immer noch alles besser als Lehrergehalt hier, Lehrergehalt dort.
Ist immer ganz schwer, wenn du Probleme hast, dann sind die Probleme, die aus dir rauskommen, genauso wichtig wie die Probleme anderer Menschen. Und das ist immer ganz schwer nachzuvollziehen. Ich denke auch manchmal so, alle, krieg dich mal wieder in den Griff und guck mal das, was so drumherum passiert. Das macht meine Sorgen aber nicht leichter. Also meine Sorgen sind Sorgen, die ich habe und die sind genauso ernst zu nehmen in meinem Umfeld wie die Sorgen anderer Menschen aufgrund von anderen Situationen. Weißt du, was ich meine?
Ich finde nur vom Gefühl her ist es hier manchmal, wird hier schneller auf die Jammerdrüse gedrückt.
Ja, ich glaube, was du gesagt hast, der Unterschied ist zwischen Depression und Melancholie. Also Melancholie, Menschen, die melancholisch sind, die lieben das Leid,
ja.
und gießen sich auch in dem drin und finden auch Ausdruck dafür. Und wenn du jetzt mal auch so deutsche Literatur anguckst, irgendwie, da gibt es keine Melancholie, sondern gibt es eher Depressivität, also Depression als solche. Und ich glaube, dass das schon einer unserer genetischen Veranlagungen sind. Und das ist der Unterschied. Aber
und natürlich, also jetzt hört sich das so doof, aber ich glaube auch das Wetter, das spielt, glaube ich, auch echt eine Rolle. Also dadurch, dass du da vielleicht dann nur 4 Monate grau hast, ne? Das
wird mich depressiv machen.
4 Monate und dann nur gut.
Oh, ich hasse Sonne wie die Pest. Ich bin so gerne in Hamburg. Wirklich wie die Pest. Ich sage, heute ist ein perfekter Tag. Es darf nur nicht wärmer werden. Ja. So, das ist so geil. Du kannst
20 Grad.
Das ist perfekt. Lange Hose, festes Schuhwerk, Pullover, drin, draußen. Du kannst draußen sitzen, wenn dir kalt ist, ziehst du eine Jacke an, irgendwie kannst drin sitzen.
Aber bist du bei den Temperaturen, das finde ich ja jetzt wieder, das ist ja meine Hasszeit jetzt, ne?
Ja.
Dieses, so gestern 14 Grad, heute 20, alle schon wieder im T-Shirt, aber es sind heute Morgen fucking 2 Grad gewesen. Also zieh dir eine lange Hose an, verdammt nochmal. So. Und dann immer schon nur so, ach, ich hab mir mal, es wird ja heute warm, zieh ich so ein Blouson drüber. Ich laufe mit blau angelaufenen Händen durch die Gegend morgens und denk so, wieso haltet ihr das aus? Also da merke ich irgendwie, dass
ich halte es aus, weil ich gefüttert bin wie eine Robbe. Also ich bin nicht also nur, ich habe halt meine Fettschicht um mich drumherum. Aber ich bin schon jemand, wir waren mal auf dem Rammstein-Konzert in Moskau und das war im Januar, glaube ich, minus 35 Grad.
Oh Gott.
Und ich habe den Sinn nicht eingesehen, Jacken zu tragen, weil ich ja eh nur von drin nach draußen bin. Und das bisschen, wo ich draußen war, also ich bin eher so ein Übergangsjackentyp. So, ich finde das auch im Winter nicht schön, ausplündern. Also Winter ist so gar nichts. Also das jetzt, das ist perfekt. Es darf auch regnen, weil Wäsche kann man trocknen. Aber ich bin da nicht so.
Aber schön, Linda, sind ja die Jungs, die heute bei 20 Grad diese Dreiviertelhosen tragen und vergessen, aufs Wetter für morgen zu gucken. Morgen wird es wieder kalt und sie haben sie wieder morgen an. Weil eigentlich ist ja seit heute gutes Wetter bis zum Ende. Also das finde ich persönlich immer sehr,
Dreiviertelhosen mit Functional-Sandalen. Das ist ganz schwierig. Ist ein schwieriger Look. Was ist schwierig für dich kulinarisch?
Oh Gott. Wo, in welcher Küche sind wir jetzt oder ist es egal? Genau.
Gibt es so ein No-Go? Gibt es irgendwas, was dich wütend macht in der Küche? In Gastronomien, in...
Ja, also ich kann tatsächlich, was du gesagt hast, so, ich bin jetzt auch nicht der oberste Salatesser, aber so dieses Pappdressing, das finde ich, das kann ich irgendwie gar nicht mehr. Oder wenn Soßen nicht, wenn da kein Geschmack drin ist, das nervt mich einfach. Also wenn du irgendwie was in Curry essen möchtest und dann musst du da aber irgendwie erstmal so, kann ich noch ein bisschen Curry haben? So, wenn das dann alles zu seicht ist oder halt zu wenig Salz. Ich bin aber, glaube ich, auch ein bisschen salzgestört. Ich brauche eigentlich immer so einen Salzstreuer in der Handtasche. Ich glaube,
es gibt immer ja den Tag des. Das wäre, würde ich auch mich immer freuen, wenn die Tagesschau mal so eine Weisheit des Tages vorne an oder hinten raus zum Besten geben könnte. Weißt du, so was Saloppes für den, was für den Abend. Was ist denn heute? Heute ist der Tag der Ehrlichkeit. Wen findest du besser, mich oder Hänsler? Findest du, dass man Unterschied machen müsste?
Zwischen was?
Mir und Hänsler.
Nö. Ihr habt ja beide euer Spielfeld, ist doch wunderbar.
Das finde ich nämlich auch. Also ich provoziere natürlich immer gerne und auch in solchen Bereichen so dieses Links-Rechts. Und ich finde, wir müssen gar nicht, also ich sehe schon besser aus auf eine Art und Weise. Also ich sehe interessanter aus.
Das finde ich so. Ja so phänomenal an dir. Das, wo hast du dieses Selbstbewusstsein her?
Ich bin,
warst du schon immer so?
Nein, ich war schon immer hässlich und ich habe schon immer eine Abfuhr bekommen. Aber ich habe neulich mit Fetzum, das ist so ein Liedermacher, zusammengesessen und der hat immer gesagt, 50% der Miete habe ich sicher. Das Nein ist mir sicher. So, und dann fühlt sich das Ja halt umso viel geiler an. Weil das Ja musste ich mir hart erarbeiten. Und das Ja hat in mein Ego einbezahlt. Die wenigen Ja's, die ich bekommen habe im Leben. Aber die haben wirklich Dinge bei mir verursacht.
Aber haben quasi deine Eltern dir so ein Grundselbstbewusstsein mitgegeben oder ist das von alleine gekommen? Weil ich habe gehört, du bist mit 18 ausgezogen und hast du dich dann quasi selber so entwickelt durch den Erfolg, der danach gekommen ist?
Ich habe eine schräge Familie irgendwie. Wir sind sehr familiär und doch überhaupt nicht. Wir sind komplette Individualisten. Also es gibt so gut wie keine Familie. Linie. Meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule einerseits, die anderen waren Russlandflüchtlinge, waren aber damals auch Wirtshausbetreiber, Bauern und Postbetreiber, Bankbesitzer etc. Dann meine Onkel sind Architekten, mein Vater ist ein reisender Kaufmann gewesen auf eine Art und Weise. Meine Schwester, die mag nicht, dass ich über sie rede in der Öffentlichkeit irgendwie so, die hat einen besonderen Weg gewählt. Ich habe meinen besonderen Weg. Meine Mutter war eine früh geschiedene Alleinerziehend. Mein Vater ist so ein lustiger Witzeonkel. Also wir haben so alles bei uns in der. Okay. Wir haben den Verschlossenen, wir haben den Extrovertierten, den Intellektuellen, wir haben die Lehrerin aus Blankenese bei uns in der Familie, irgendwie, wir hatten den Journalisten da. Also das ist so super individuell und wir kümmern uns umeinander. Aber es gibt nicht die Familientradition, also die Familien, den Familienbund als solches, wonach wir alle uns hinken. Wir sind alle sehr selbstständig, wir sind alle sehr eigensinnig.
Okay, also hast du es ja schon immer gehabt, ich weiß nicht, ob ich eine Frau kenne, die von sich sagt, so das, was ich mache, mache ich schon richtig gut. Das ist mir schon richtig geil. So, das, und das sagst du ja über dich. Das finde ich so. Ich würde dann immer erst erschrecken. Ich würde das, glaube ich, ich bin so weit noch nicht. Ich würde, könnte das nicht. Also, und ich finde es gar nicht, ich zuck zusammen, wenn ich das höre, aber ich finde es bei dir jetzt lustigerweise gar nicht unsympathisch.
Ja, weil ich es auch auf einen sehr eingeschränkten Bereich mache. Also ich glaube, da, wo ich wirklich von überzeugt bin, was ich wirklich gut mache, da kann ich auch dazu stehen. Da, wo ich weiß, dass ich es gar nicht so geil mache, ist, glaube ich, schon in einem Sprachduktus sehr erkennbar, dass ich mich jetzt selber nicht ganz ernst nehme und ich habe auch keine Probleme damit, eben meine Schattenseiten darzustellen. Also eben die Unzulänglichkeiten.
Authentizität.
Ich hasse das Wort.
Ich wollte nur zeigen, dass ich das aussprechen kann.
Aber ich glaube auch einfach so dieses Großwerden im auf dem Land, irgendwie bei Pinneberg, in den Dorfregionen da irgendwie, das trägt auch alles dazu bei. Da so, und die Generation, in der ich groß werden durfte, ist noch eine sehr glücklich geschätzte Generation, weil wir uns bestimmte Dinge wirklich erarbeiten mussten und nicht auf Knopfdruck alles geliefert bekommen haben. Und das trägt, glaube ich, auch zum gewissen Selbstbewusstsein bei, ja, glaube ich schon, auf eine Art und Weise. Das ist so. Ich muss auch lachen, ich mache morgen ein neues Fernsehprojekt und hatte jetzt einen
Ausschnitt. Mit Hänsler. Mit Hänsler.
Hänsler ist ja genauso. Wir sind beides ja, ich sag mal so, nicht der knusprigste Chips in der Tüte, irgendwie so auf eine Art und Weise. Wir sind beide sehr straßenschlau. Wir haben beide eine gute Empathie für Menschen, für Situationen, für Trends, für Kulinarik. Ob man das gut findet oder nicht, das sei dahingestellt, aber wir können das wirklich gut und wir haben beide eine schöne große Schnauze. Wir sind der lustige Junge in der Kneipe. Also es ist immer nett, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen, der an an einem Tresen auch ein Gespräch führen kann, ob man sich kennt oder nicht. Und diese gewisse Oberflächlichkeit haben wir. Dahinter versteckt sich eine Menge mehr, sowohl bei Steffen als auch bei mir. Und dass wir jetzt halt visuell auf eine Art und Weise gleich sind, also ähnlich sind. Wir sind jetzt nicht die Großgewachsenen, dunkelhaarig. Er sieht ein bisschen sportlicher, adretter aus. Ich bin halt ein bisschen der Pummel. So, aber ich meine, wir hatten schon mal einen Pummel hier, den Harpe Kerkeling, so, und der ist ja auch nicht über seine Visualität groß geworden, sondern über seine Unterhaltung. Und ich würde dann mal sagen, in dem visuellen Bereich der Fernsehmenschen gehöre ich eher zur Harpe Kerkeling-Fraktion.
Ja, aber ich finde, man kann euch nicht vergleichen. Also so vom Mundwerk natürlich so, ja, er ist ja halt auch laut. Und
aber Steffen hat man eine schöne Spitze ausgeteilt. Und ich liebe das. Intelligente Spitzen finde ich sehr großartig. Im Hamburger Abendblatt-Podcast hat er, glaube ich, gesagt, da wurde eben auch die Frage nach Melzer oder Hensler gestellt. Und er sagte, ja, also wir haben schon viele Parallelen, unter anderem, dass wir beide nicht mehr so viel in der Küche stehen, was er in der Bollerei als Vorteil sieht. Und da habe ich gedacht, hier, Chapeau, das war richtig, das hatte Witz, das hatte ein gutes Timing, das hatte eine gewisse Bösartigkeit, aber es hatte eben auch so, das hatte Stil. Das war eine schöne, ich finde, wir beschimpfen uns zu wenig mit Stil.
So, ihr beide oder generell?
Nee, generell.
Ja.
Generell, so kleine Spitzen raushauen irgendwie so, das hat doch auch irgendwas ganz Liebevolles, also so ein bisschen, was sich neckt. Das liebt sich. Und ich finde, das ist so bei Tim Raue und mir. Alle meine Freundschaften basieren eigentlich auf Hass.
Schön. Wow.
Das ist schon lange.
Interessant.
Ja.
Für mich voll.
Aber mein bester Jugendfreund, Mucki Meier, in der Hohlen Eiche 2 bei Pinneberg, ja, der ist eingezogen in unser Mietshaus. Und der war ein Jahr jünger oder zwei Jahre jünger als ich. Der wollte mich durch den Briefschlitz mit einer Schere abstechen. Hat mir fast das Auge ausgeschossen. Marc Pichelmeier.
Grüße.
Einer meiner besten Schulfreunde. Dem wollte ich der war so ein bisschen korpulenter, dem wollte ich die Fresse polieren, weil er mir die Schlitterbahn auf dem Schulhof mit Salz kaputt gemacht hat, die ich mühselig über 3 Pausen aufgebaut habe. Und dann kam er an und hat mich dumm angegrinst und streute Salz auf meine Schlitterbahn. Da gab es erstmal Kloppe.
Ja, das hätte ich aber auch gemacht.
Dirk Hangmüller, auch einer meiner besten Freunde, dem wollte ich erstmal die Fresse polieren, weil er die Alu AG gegründet hat. Der ist mit so einer verlängerten Zange auf dem Schulhof rumgelaufen und hat Kaugummipapier und die geil von uns abgeschossenen Coca-Cola-Dosenringe, die man so früher noch so geil schießen konnte.
Ja. Ja,
die hat er aufgesammelt und hat sie gesammelt und dann hat er einen Schaukasten gemacht. Und hatte so einen selbstgestrickten Pullover von seiner Öko-Freundin an, die allerdings nicht stricken konnte.
Koffer getragen? Ja? Hat er einen Koffer getragen? War ein Kofferträger?
Nee, aber Ledertasche.
Na klar, also, wollte ich sagen.
So Ledertasche halt, alles nachhaltig etc. Das war auch einer der ersten, der wirklich Birkenstock, als sie noch nicht cool waren, getragen haben. Und so selbst, also,
aber passt zu einem weiteren Tag, den wir heute haben. Tag der gewaltfreien Erziehung.
Oh, das ist bei mir ganz schlecht.
Ist es? Schlägst du deine Kinder?
Ja, na klar. So bin ich ja auch groß geworden. Ist nein, er. Oh Gott.
Doch, der Grieche an und für sich hat doch früher noch mal gerne
geprügelt. Ja, klar.
Das ist eine Schlagzeile.
Der Grieche an und für sich.
Im wahrsten Sinne.
Genau. Nee, das ist, finde ich, ganz gut. Ich bin ja früher in die griechische Schule gegangen. Dann bist du, die Grundschule ging von der 1. bis zur 6. Also ich hatte deutsche Schule bis 13 Uhr und dann bin ich nochmal von 14 bis 17 Uhr in die griechische Schule 6 Jahre lang gegangen. Und mein griechischer Lehrer hat tatsächlich, wenn jemand Scheiße gebaut, also ich musste dieses Holzlineal 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter mitbringen und ihm vor dem Unterricht abgeben. Also er hat immer jemanden gesucht, der das bringt.
Die Waffe mitgebracht.
Und wenn es durchgebrochen ist, war jemand anders dran. Und derjenige, der Mist gebaut hat, durfte nach vorne sich da was abholen. Und dann kann ich mich an einen erinnern, Panayotis, der hat halt richtig Scheiße gebaut. Und dann hat er den genommen an den Hahn und gegen die Tafel. Dreimal. So, und da war nichts, da kam keiner und hat gesagt, ich komme aber mit dem Anwalt, sondern so, ja.
Ach, das ist ja noch gar nicht so lange her. Wie alt bist du jetzt? Also wie viele Jahre ist es her, sagen wir es so anders.
Ja, das war in den 80ern, also da war, also ich, krass. Nee, was denn, warte mal, das ist, ja, Mitte der 80er.
Ja, also ich sag mal, wir wurden schon nochmal am Schlawittchen gepackt, irgendwie, wenn wir wirklich Mist gebaut haben, aber geschlagen.
Ich wurde in den Tonbrennraum gesperrt.
In was?
In den Tonbrennraum.
Boah, das ist aber auch fies, ja, ne?
In der Grundschule oder in Ausstellschrank, eins von beiden.
Ja, aber nicht angestellt.
Aber das ist auch fies, da kriegst du doch auch Albträume, wenn du als angestellt. Kind in den Schrank.
Doch, das war Frau Möller.
In Schrank gesperrt.
In Schrank gesperrt, so ein Ausstellschrank mit Glasscheibe entweder oder tatsächlich in den Tonbrennraum. Das war so wie hier, Tür zu, Ton brennt. Merke auch.
Ey, ganz ehrlich, manchmal denke ich ja dran, meine Kinder waren nicht die einfachste, aber jetzt muss ich lachen. Das war ja so krass. Du wurdest in einen Glasschrank gesperrt, ja. Ernsthaft?
Ja, als Exponat sozusagen.
Dann konnten dich alle angucken durch
deine Tür. Ich hatte schon ein Maul.
Ich hab einen so einen öffentlichen, die zwei öffentlichen Momente, wo ich so öffentlich diffamiert worden bin seitens der Lehre. Einmal war es meine Stimme im Musikunterricht. Ich habe gebrummt und wurde dann aus der Klasse heraus extrahiert und wurde dann mit der Maultrommel die Klasse gestellt und habe mir dann beim dritten Anschlag die Lippe aufgeschnitten. Also war irgendwie ein beschissener Anblick. Und das andere war auch Grundschule. Da gab es früher bei Nutella, diesem Spread-Ding-Zeug, gab es so Schablonen.
Mhm, oben im Deckel, ne?
Und ich schien, ich sag mal, zu einem Zeitpunkt eine gewisse Brustaffinität entwickelt zu haben, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht unbedingt angebracht war. Und in diesen Deckeln gab es Schablonen, da konntest du Asterix und Obelix so nachzeichnen. Denn ich gehörte zu den Kindern, die keine Hausaufgaben gemacht haben. Und dann habe ich aber während des Unterrichts halt so mit meiner Nutella-Schablone da irgendwie Obelix nachgemalt. Und ich habe Obelix einfach ein fettes paar Titten verpasst. Das hat meine Grundschullehrerin, Frau Sass, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber die war echt toll, hat es gesehen und hält dann dieses von mir kreierte Werk, also Obelix mit dicken Brüsten. Lars Müller, mein bester Freund damals noch, hat sich nicht mehr eingekriegt. Tanja Eckhoff, kleines blondes Mädchen, auf die Schafe in der zweiten, dritten Klasse. Irgendwie so, die war mehr als peinlich berührt. Dann bin ich auf irgendeine andere umgestiegen. Also in der zweiten, dritten Klasse. Und ja, das waren so meine Momente. Ist auch egal. Kinder.
Ja, Tag der Erziehung, Tag der gewaltfreien Erziehung, dass es so einen Tag überhaupt geben muss, ne?
Ja,
an wen ist denn der, also ist der, ich finde den irgendwie komisch, oder?
Naja.
Ja gut, es wird bestimmt noch geschlagen in Deutschland, machen wir uns nichts vor, ne? Das ist hier in unserer Blasengesellschaft da, also.
Viel. Sehr viel.
Ja, glaube ich leider auch, das stimmt. Deswegen muss es wahrscheinlich.
Zu ernstes Thema für die letzten 5 Minuten.
Die letzten 5 Minuten.
Ja. Hast du Fragen an mich?
Ja.
Frag mich doch mal was.
Kannst du eigentlich als Koch noch, oder gehst du noch essen? Also in andere Restaurants? Und kannst du das normal genießen oder drehen dann immer alle durch? Weil, oh Gott, der Melzer ist da. Ist das so?
Kannst du noch Nachrichten gucken?
Ja, hin und wieder.
Gut, ja.
Okay, das geht. Also, dass du.
Sagen wir es mal so, wenn ich merke, dass ich bewusst besser bedient werde, ist es mir hochgradig peinlich und unangenehm, möchte ich nicht haben. Mhm. Allerdings habe ich in den letzten 15 Jahren noch nicht mehr schlecht gegessen. Und es gab eine Situation mal in einem Restaurant in München, wo der Nebentisch ausgerastet ist, als mein Essen serviert worden ist, weil mein Steak größer war, gleichmäßiger, das Gemüse knackiger, die Tomate.
Ich bin so alt wie der Mensch.
Ich mehr Trüffel drauf hatte, mehr Blattgold auf meinem Steak. Und der ist komplett ausgeflippt. Komplett. Und ich sitze alleine, ich gehe gerne alleine essen und sitze da irgendwie und starre betreten zu Boden, als ob ich das irgendwie initiiert hätte.
Ja, das ist unangenehm.
Ja, aber ich esse gerne. Ich bin ja gerne Gast. Ich finde, okay, das beste Essen, was ist, dass jemand anderes gekocht hat. Das ist geil zu essen. Also wenn, egal wer, ob mir jemand kochen kann oder nicht, das ist mir so Lattenhagen. Ich finde das geil, wenn jemand für mich kocht.
Gibt es irgendwas, was du gar nicht essen magst? Also gibt es so, oder kannst du tatsächlich alles, kommt es auf die Zubereitung an? Also es gibt ja so einige, wo man sagt so, oh nee, Blumenkohl oder Rosenkohl ist nicht so meins.
Es geht eher so um bestimmte, ich bin so ein auch Geruchsphobiker, also bestimmte Dinge, die riechen. Ich hatte jahrelang ein Problem mit Lamm, weil ich in Griechenland mal einen Hammel gegessen habe und seitdem jede Assoziation, die nur in diese in die Richtung von irgendwas hammeligen, ziegigen sofort Brechreiz.
Warum?
Also,
wie ist der Geruch?
Ja, das ist schon speziell.
Hammel ist schon, ja, also ich sag mal, einfach wie Pisse, fertig. Also da ist, ist ein Stall, ein extremer Stallgeruch.
Stimmt,
und nicht schön. Und ich hatte dann wirklich jahrelang Probleme damit, sobald auch nur eine Soße, boah, muss ich raus. Ging einfach nicht. Und Ähnliches habe ich jetzt mit Innereien, die entweder alt sind oder eben nicht gut gereinigt. Also ich kann den Kopf ausschalten gegen Hoden, Euter, Darm, Anus oder solche Sachen. Aber es muss dann auch geputzt sein. Also es muss dann auch
wirklich. Geht schon wieder los.
Das haben die Griechen eine Zeit lang gemacht. Die haben Schweinearsch als Kalamari verkauft. Habe ich mal in der Doku rausgefunden. Ich habe ja auch mal sowas wie intellektuelles Fernsehen gemacht. Für die ARD, öffentlich-rechtlich. habe ich, bin ich im Namen der Wissenschaft unterwegs gewesen, habe versucht, Lebensmittelskandale aufzudecken. Das Einzige, was ich mal rausgefunden habe, das früher aus Schweinearschloch Kalamari-Ränge gemacht worden
ist. Ist das die Reportage, wo dir Sportunverträglichkeit attestiert wurde?
Dieselbe Serie, dieselbe Reihe. Ja, mir wurde keine Sportunverträglichkeit attestiert, mir wurde eine Sportallergie.
Ja, von wem? Von dem Griechen oder was? Hä? Von dem Griechen
dann nee, Sportuni Hamburg.
Ach so.
Haben die gesagt, hochwissenschaftlich, von dir halt alles. Ich habe leider irgendwie die Doktorarbeit verloren darüber. aber solche Sachen, alles was riecht, alles Geruch. Ich kann auch zum Beispiel, wenn Menschen Körpergerüche haben, kann ich bei denen nicht essen. Ich kann, das ist ja, so,
es
gibt so ganz viele Situationen, gerade wenn das so dünstige Räume sind. Jetzt entsteht ja der Geruch, während wir hier drin sitzen. Das
geht
ist,
aber
das,
noch, ne?
Das geht. Wenn du jetzt aber von draußen reinkommst, glaube ich, geht schon nicht mehr. Da fängt schon an, so eine gewisse unangenehme Ebene zu entwickeln. Und wenn ich eins absolut nicht ab kann, ja, dann sind das Trägershirts beim Service.
Auch bei Frauen?
Auch bei Frauen. Freiliegende Achseln im Service. Finde ich widerlich.
Ja, das ist...
Widerlich.
So. Wie ist das in der Bullerei?
Ich meine, ich bin groß geworden.
Ich bin
ja in den 80ern groß geworden irgendwie so. Und da war damals eben, ich sag mal, die Körper... Rasur immer noch anders und Trägershirt war ja meistens dann auch an warmen Tagen und da hat sich in der Achselverhaarung auch mal so in so einen Tropfen gefangen gesammelt und gerade wenn er so rübergereichte und dann dröppelte das da so irgendwie latent, ich hab das Bild vor Augen. Dann fing ja sowas an wie Rasur. Das finde ich auch bei Männern übrigens. Ich habe gerade gestern drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt die Achsel mal rasiere oder nicht, weil ich einfach so denke, warum erwarte ich was von der anderen Seite, was ich selber nicht liefere. Aber auf der anderen Seite finde ich ja auch echt irgendwie Achsel rasieren bei Männern so unmännlich. Aber wenn jetzt in den heißen Tagen und dann kommt, tröpft so...
Kannst ja gestutzt tragen.
Ja, aber sowas in der Richtung denke ich auch.
Oder mit einem Bunsenbrenner.
Ja? Ja, genau. Unfall. Ja, ja. Ah, ich hab gegrillt. Ich stand am Grill und dann waren sie Haare auf einmal weg. Und warum ist...
Aber gestern war doch gar kein Grill. Vorgestern.
Ja.
Aber das fand ich wirklich. Und was ich auch nicht abkann, ist, wenn Menschen husten in der Nähe, wenn ich esse. Aber wenn die so feucht husten. Wenn da so ein richtig, so ein Kehliger, so ein Floppen sich los.
Oh Gott, das, ich habe so viele Bilder.
Das sind die Dinge, die mich wahnsinnig machen. Aber ich esse normalerweise alles. Das Widerlichste, was ich gegessen habe, waren vergorene Tintenfischinnereien in Japan. Aber die waren so brillant widerlich wie ein Verkehrsunfall. Das war so, ja, du bist erzogen, da nicht hinzugucken, aber du musst hingucken, weil du willst auch schon sehen, was da kaputt ist. So. Also das ist menschlich, moralisch hochverwerflich, aber der Mensch will natürlich sehen, wenn solche Dinge passieren. Und das war irgendwie wie so, das war wirklich, du hast es gegessen und es ist wirklich so, stell dir einfach vor, eine Kita, Herbst und die gesammelten Körperauswürfe der Kinder werden in einem Eimer gesammelt und das Ganze noch leicht abgesalzen und leicht angetrocknet, sodass eine sämige Konsistenz hast, einen fürchterlichen Geschmack, aber du kannst nicht aufhören zu essen. Immer wieder rein. Und das, wo ich dann irgendwann meine Entscheidung getroffen habe, auch nicht mehr ein guter Gast zu sein, war, als sie mir lebendige Kalamari hingelegt haben in Korea. Das habe ich gegessen. Das erste Mal, und danach habe ich dann allerdings entschieden, ich möchte das nicht und ich muss dann auch mal als Gast sagen, nicht meine Tasse Tee. Tut mir leid.
Eventuell haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele Zuhörer, wo das ein oder andere Bild entstanden ist.
Ja, ist doch gut.
Aber liebe Zuhörer, schreibt uns doch auch einfach mal bei den üblichen Dingen, wie heißen die Sachen?
Internet, Instagram, Facebook,
Dankeschön.
YouTube.
Auch.
Da passiert nichts. Vielleicht haben wir StudiVZ? Nein, haben wir auch nicht.
MySpace
auch nicht.
Habe ich gerade heute gelesen. Ich habe gehört, dass einer der besten Kanäle für Podcasts YouTube ist. Können wir nicht am nächsten Mal YouTube anfangen? Ich bin jedes Mal beim Friseur und ich ärgere mich jedes Mal und frage mich, wofür.
Hä?
Podcast bei YouTube, habe ich heute gelesen in der Zeitung.
Aha. Und was hat es jetzt? Ich habe jetzt die Brücke
zum Friseur.
Ja, aber zum Friseur?
Naja, im Radio sieht keiner meinen geilen Scheitel.
Ah, okay. Aber du bist doch dann bei Insta. Du kannst eine Insta-Story machen.
Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, aber das ist ja hier Sebastian.
Der okay, macht das auf jeden Fall, wenn da Anregungen sind, Fragen natürlich zu gewissen kulinarischen Themen, die wir auch heute nicht sonderlich intensiv, aber zumindest sehr emotional besprochen haben. Das liegt aber im ständigen Aufstoßen von unserer tollen Gast Linda Zervakis, die einfach die Kontrolle über ihre körperlichen Funktionen verliert, sobald das Thema mal etwas
rückt. Außerhalb der Tagesschau.
Außerhalb der Tagesschau.
Lass ich den Proll raus.
Oder wenn die Redaktion der Bild-Zeitung das hier hört, dann ist es die Tageshaussprecher ab dem nächsten.
Ja, ja, das Linda Zavakis, der Proll in der Tagesschau.
Nein, Tageshau.
Ja, aber, Entschuldigung, noch hat der ja die Judith.
Also, genau, deswegen kann ich ja. Also, wenn die das machen würde, dann wäre es echt schlimm.
Ich finde, Judith und du, ihr seid so ein bisschen wie Hänsel und ich. Also das ist so, oder? So, aber Judith ist auch in den Kulissen, ist, glaube ich, auch ein Mädchen.
Ja, die reitet.
Ja.
Also wirklich, also Pferde.
Ja, ja, oh Gott. Ich wollte noch mal wissen, an warmen Tagen, haben die Tagesschau-Sprecher tatsächlich kurze Hosen an?
Nein. Wir also sind ja jetzt Ganzkörper zu sehen. Du hast lange keine Tagesschau mehr geguckt.
Nee, ich höre die nur.
Ja, am Ende drehen wir uns ja rein, damit der Zuschauer sieht, flotte Büchse.
Das soll noch so eine Dynamik in das Ganze reinbringen. Ne?
In die 20 Uhr und dann drehen alle komplett durch und dann drehe ich mich zurück und dann ist auch schon vorbei. Aber tatsächlich, ich habe mal, Marc Bartur stand da mal in Bermuda und Flipflops, als es den Tresen nur von vorne zu sehen gab und nicht von der Seite.
Ja, oder mit
Füßen im Wasser. Jetzt ist er bei
Sat.1.
Schönes
Schlusswort.
Moderiert das
jetzt
Wetter.
Ist er bei Sat.1.
So,
ja.
Haben wir noch was zu sagen?
Nee, wir haben nichts mehr zu
Lieber
sagen.
Lieber Sebastian.
Das war toll.
Es war sehr launisch, sehr, sehr überraschend, sehr frisch.
Hätte ich nicht gedacht.
Nein, aber ich
Vorbehalte, ne?
Ich habe extreme Vorbehalte, muss ich ehrlich sagen. So, eigentlich denke ich, dass ihr alle so ein bisschen langweilig seid, auf eine Art und Weise, weil ich finde ja so das echte Leben am interessantesten und ihr seid nun mal in dieser Klammer, in diesem offiziellen, im Intellektuellen und die Haare sind so semi-halb lang und immer brav gebürstet und die Klamotte, da blitzt kein Dekolleté und nix irgendwie, da ist irgendwie nicht, also da ist alles so, so und ja. Ich denke irgendwie, aber das ist ja eben auch so, ich koche ja auch nicht 24 Stunden am Tag. So auch bei mir gibt es ja Ebenen der Nicht-Kulinarik. Und umso überraschter und so begeisterter bin ich heute gewesen. Und Dankeschön.
Ja, ich habe zu danken.
Tolles Gastgeschenk. Übrigens nochmal, das heißt wie? Meine Metze?
Meine Metze von Elisabeth Patricio.
Die alte Griechin.
Alte Griechin. Ich finde, Linda sollte abmoderieren.
Ja, mach doch.
So wie in der Tagesschau.
Ja, mach doch.
Was soll ich denn sagen? Das war wieder eine Ausgabe von Fiete Gastro mit Tim Melzer, Sebastian Merget. Und der heutige Gast war Linda Zavakis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wer braucht bei so einer Stimme schon Tittenheft?
Ich dachte Titten.
Tittenheft. Schön.
Schön.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.